Hier ist die Sonne über Altona, euer Lieblingspodcast zu sehr viel Popkultur und ein bisschen Politik. Wir sind Tim und Alina und heute geht es mal wieder um astreine Popkultur und zwar um einen großen Film.
Groß ist er. 2001, Odyssee im Weltraum. Oder Space Odyssey.
Bei Stanley Kubrick von 1968.
Genau.
Um diesen Film geht es heute. Und ich persönlich bin total gespannt, weil Tim und ich schon rausbekommen haben, dass Tim ihn nicht gut findet.
Also als ich ihn vor 10 Jahren gesehen habe.
Okay, aber du hast ihn jetzt ja gerade noch kurz nochmal gesehen. Genau.
Ja, genau.
Und ich habe ihn jetzt gerade auch vor 2 Tagen, jetzt bevor wir diese Folge aufnehmen, gesehen, zum ersten Mal. Zum allerersten Mal. Und ich fand ihn ganz toll.
Du fandst ihn ganz toll?
Mhm.
Oh boy.
Ja, und deswegen freue ich mich so auf die Folge, weil ich bin total gespannt. Weil Tim, wenn ihr uns noch nicht kennt, dann sei ich versichert, Tim ist nicht blöd. Und Tim hat eigentlich immer ziemlich gute Argumente, was so Filme und alles Mögliche angeht. Und deswegen bin ich total gespannt zu hören, warum Tim den Film jetzt nicht gut findet.
Oh, danke.
Schön. Ja.
Ja, vielleicht habe ich meine Meinung auch komplett geändert bei dem Second Viewing hier.
Ja, aber du hast ihn jetzt zum zweiten Mal jetzt gesehen.
Genau, ja.
Ja, und fandst du ihn da immer noch
doof? Ja, darüber haben wir ja noch nicht geredet.
Ach so.
Ja.
Ach so, okay. Bin ich ja ganz gespannt. Noch gespannter. Okay.
Genau, also wir haben jetzt nicht irgendwie dick über eine Struktur geredet, aber wir können ja mal, also, ne, okay, wer den Film gucken will, ich meine, man kann auch nicht so viel spoilern dabei bei dem Film, ehrlich gesagt. Aber wenn ihr den voll genießen wollt, dann guckt ihn natürlich vorher, weil das hat ja auch keinen Referenzpunkt.
Ja, ich würde auch sagen, also ich finde, man kann schon was spoilern. Also nicht jetzt irgendwie, was eine Geschichte angeht, aber ich würde nicht empfehlen. Also ich würde wirklich jetzt gerade tatsächlich hier jetzt sagen, man sollte die Folge nicht hören, wenn man ihn noch nicht gesehen hat.
Ja, klar. Ich meine, es bringt natürlich mehr, wenn man den Film gesehen hat.
Ja, und man macht sich auch was kaputt, glaube ich, wenn man jetzt schon vorher was hört und dann den guckt.
Genau.
Ja.
Ja, das, ja, gut, okay, genau. Das gilt eigentlich bei vielen Filmen.
Das habe ich so noch nicht gedacht. Ich habe irgendwie, also ich, zum Beispiel bei Wonder Woman, bei dem hätte ich jetzt auch gesagt, ja, ist doch, ja, Leute können das gerne sich schon mal anhören und dann den Film gucken. So bei Space Odyssey würde ich sagen, nee, lass
ja,
das mal.
Sachen, die eher ein Gesamterlebnis sind. Also auch, ich würde auch über Get Out zum Beispiel am besten nichts wissen und den dann gucken,
okay,
weil
ja,
die Genre-Einordnung macht alles kaputt irgendwie.
Stimmt, total. Ja.
Gerade da, jetzt wegen Spoiler, musste ich gerade an was denken. Nämlich, es ist ja ein sehr bekannter Film. Auch wenn ich am Ende, also in unserer Generation jetzt, muss man die Leute mit der Lupe suchen, die den tatsächlich gesehen haben, sage ich ganz klar. Aber ich musste auch, weil ich gerade wieder ein bisschen Simpsons gucke und die Folge habe ich jetzt noch nicht wieder gesehen, aber es gibt eine, da spielt die Stimme von Pierce Brosnan halt Hal und natürlich bringt dann Hal alle Leute in dem Haus da um.
Ja.
Und es ist halt, also es wird sehr oft referenziert. Aha. Oder auch Moon, ein anderer Science-Fiction-Film, der ist doppelt so geil, wenn man 2001 gesehen hat, weil mit den Erwartungen gespielt wird, die Science-Fiction-mäßig aufgebaut werden. Und das alleine ist natürlich ein Ding, was, wir haben ja häufiger schon über Filmklassiker geredet, was bei Jaws vielleicht nicht so doll da ist, weil das nicht solche...
Nicht so aufgeladene Filme sind?
Genau, nicht so, was heißt nicht Standard, Standard meine ich nicht abwehrend, aber solche solche Plots nicht so doll geprägt hat. Irgendwie. Das ist bei 2001 auf jeden Fall, ich meine, das, dagegen will ich auch gar nicht anargumentieren, wenn ich auch meine, dass der Film schon ein paar Schwächen hat, natürlich. Ja, es hört sich sehr gönnerhaft an. Also das sind einige Sachen, die ich einfach nicht mag an dem Film so.
Ja, was man auch kennt, also er wird nicht nur, denke ich, sehr oft zitiert oder mit irgendwo aufgenommen oder also gibt es irgendwie Anspielungen und Anleihen. Die Filmmusik wird ja auch überall verwendet, also vor allem verarscht, also in so Parodien oder so kommt die total viel vor. Genau, das fällt mir ein.
Fun Fact dazu, das war die Platzhaltermusik, die Kubrick nur so eingesetzt hatte und sein Composer wollte eigentlich noch einen Score machen und dann hat er gesagt, nee, gefällt mir besser hier.
Cool, okay. Was ich auch, bevor ich ihn angeguckt habe, gehört habe von Leuten, ist, dass Interstellar als Hommage an 2001 gelesen wird. Da habe ich auch nicht gesehen. Jetzt bin ich total froh, dass ich ihn noch nicht gesehen habe. Also damals dachte ich so, oh ey, Alter, warum bist du nie ins Kino gegangen? Aber jetzt finde ich es gut.
Ich musste ganz viel an Interstellar denken, als ich den gesehen habe.
Du musstest, bitte?
Ganz viel an Interstellar denken, als ich den gesehen habe.
Ja.
Pass auf, wollen wir so anfangen, dass du, also du hast ihn ja hier im Savoy gesehen, einem schönen, sehr schönen, tollen Kino. Willst du ein bisschen von der Experience einfach erzählen?
Ja, total gerne. Also ich kann sagen, dass ich, also für mich sind Filme ja schon immer ein kleines Wagnis, die zu gucken. Ich finde fast alle Filme sehr, ja, also ich finde sowieso bewegte Bilder auf einer großen Leinwand immer sehr eindrucksvoll und ja, bin auch ganz oft ein bisschen mitgenommen so von Filmen. Und ich hatte an dem Tag, als ich den gesehen habe, irgendwie einen super stressigen Tag und war eigentlich ziemlich durch und hatte diese Karten halt auch schon länger und hatte mich da auch drauf gefreut. Aber an dem Tag habe ich echt gedacht so, boah, wenn ich eins heute Abend nicht brauche, dann so einen Film. Und ich wusste ja gar nicht, was für ein Film es ist. Also ich wusste, das Einzige, was ich halt wusste ist, oder was ich dachte ist, er spielt halt im Weltraum. Und ich wusste, es ist auch irgendwas noch mit irgendwie hier dem Bordcomputer, bla, und dann irgendwie, der ist dann eigentlich am Ende irgendwie außer Kontrolle oder böse oder sowas. Das wusste ich, aber ansonsten wusste ich gar nichts. Und ich habe halt gedacht, okay, wenn ich eins nicht brauche heute, dann sind es noch irre viele Eindrücke. Ich habe gerade mit der Verarbeitung von anderen Eindrücken auch schon genug zu tun. Und paradoxerweise hat mich der Film eher beruhigt. Und bin ich mit einem total guten Gefühl da rausgegangen. Und gleichzeitig, das will ich auch vorab sagen, ich bin noch nicht ganz zum Schluss gekommen, aber es könnte sein, dass das echt der eindrucksvollste Film ist, den ich je gesehen habe. Also der mich am meisten beeindruckt hat. Ich habe nach vielen anderen Sachen gesucht und dachte, wo bin ich denn aus so einem Film rausgekommen, und war wirklich so beeindruckt, so insgesamt. Und habe dann, da sind mir auch sofort Sachen eingefallen. Ich war sehr beeindruckt von Melancholia von Lars von Trier. Aber das hatte auch ganz viel mit so, ja, also ich war auch irgendwie so erschüttert davon. Und zum Beispiel von The Dark Knight, weiß ich auch noch, bin ich rausgekommen und war auch richtig so blown, so was. Und auch zum Beispiel jetzt von Blade Runner 2049. Also der hat mich einfach sozusagen auch, also er hat mich total, also wir haben ja drüber gesprochen, wir haben auch eine Folge darüber aufgenommen. Ich habe den ja auch ganz doll kritisiert, aber der hat mich schon auch beeindruckt. Also einfach so von der Bildgewaltigkeit her.
Ja.
Nur mein Gefühl bei Blade Runner, bei 2001 war jetzt, wir haben ja eben gesagt, wir sagen einfach alles, was uns einfällt. Wir nehmen jetzt keine Rücksicht darauf, dass Leute, die das jetzt hören, das noch nicht gesehen haben. Der ist ja unfassbar langsam erzählt und nimmt sich total viel Zeit für Sachen. Und ich fand das total irre gut gemacht. Also ich fand das total spannend und das habe ich gefühlt so noch nie erlebt. Also es gibt vielleicht Filme, die auch langsam sind, aber das sind dann eigentlich nicht so solche Sci-Fi-Filme, kenne ich nicht. Oder es gibt auch Filme, die zwischendurch mal was langsam erzählen, aber nicht sowas. Das habe ich so noch nie erlebt. Und ich fand den Film wirklich, ich fand ihn beeindruckend an sich, aber auch beeindruckend, dass er mit dem, was er macht, mich so beeindruckt. Also mit so einer Ruhe erzählt und mich trotzdem so fesselt. Und ich hatte das Gefühl, also direkt davor liefen einige Trailer am Savoy und weil ich ja so, wie gesagt, so ein bisschen war und dachte so, boah, habe ich jetzt Bock auf so einen Film, und der ist so aufgeladen, das ist so voll das Ding und ist wahrscheinlich mega krass.
Hast du ihm die Trailer für 2001 gezeigt?
Nee, die haben davor einfach Trailer gezeigt für Filme.
Ja,
und das waren alles so, weißt du, hier Mission Impossible 6 und so, ne? Und ich fand das alles mega cool und dachte so, boah, darauf habe ich jetzt Bock, ich will sowas sehen. Sowas möchte ich jetzt gucken. Und danach hatte ich das Gefühl, ich habe bisher so viel Filme konsumiert, die mir auch so ein Überwältigkeitsgefühl irgendwie aufgezwängt haben, aber auf so eine ungesunde Weise und auf so eine effektpuschende, draufdreschende Weise. Und ich habe so für mich den Vergleich gehabt, so ein bisschen wie, es gibt doch im Supermarkt, gibt es ja so abgepacktes Brot, so eine Brotabteilung, ne? Das, was so geliefert wird und nicht da irgendwie vor Ort so fake selber gebacken wird. Ja. Und dann gibt es auch noch eben so süßes Gebäck, sowas wie fertige Muffins und so, die da stehen. Und das ist sowas, was ich mal von Zeit zu Zeit esse, und irgendwie, für mich war das so ähnlich. Also wenn man das isst, wenn man so einen fertigen Muffin isst, ne, der ist irgendwie, man weiß, das ist irgendwie künstlich, also der ist auch irgendwie super intensiv und irgendwie ja auch total irre und macht ja sozusagen ganz viel so richtig und ist irgendwie so voll, so man denkt so, boah, krass, was ich hier gerade gegessen habe, aber halt eben auf so eine ungesunde Weise. Da ist so viel Scheiß drin.
Man und fühlt
ist
sich
so
ein bisschen dreckig.
Genau, und ist irgendwie so künstlich. Und ich hatte das Gefühl, also nach Odyssee war das sowieso, boah, ich wusste überhaupt nicht, dass Salat, was an sich nicht geil ist, so geil sein kann. Also so hat sich das angefühlt, als hätte ich sowas ganz Tolles eben bekommen, aber auf so eine ganz irgendwie gute Weise. Und ich bin nicht zu geballert worden mit irgendwie Effekten oder mit irgendwie aufgeladenen Beziehungen oder irgendwie Sachen, sondern mir ist irgendwie so was ganz Pures beigegeben worden.
Ich dachte jetzt, dass du darauf anspielen willst, dass du parallel zu der Undock-Sequenz das Toastbrot so aus dem Regal nimmst und so deine Hand so langsam und dabei so ein Orchester spielt.
Nein!
Wollen wir mal die Phasen vom Film so durchgehen?
Ja, gerne. Gut,
lässt sich ja sehr gut segmentieren, also ist ja segmentiert der Film.
Ja, möchtest du das kurz beschreiben? Oder soll ich das machen?
Ja, also das heißt beschreiben, ja. Ich meine, erstmal die Schimpansen da. Und da habe ich gleich innerlich wieder Augen gerollt, weil ich dachte, oh Mann, ey, nee, ey. Also erstmal, der Film ist 50 Jahre alt, das ist ein ziemliches Brett. Das ist viel und dass der Film überhaupt noch irgendwas heutzutage noch irgendwie relevant sein kann, ist Applaus wert. Ne? Das weiß ich alles, das ist super und der war ganz bahnbrechend, aber jetzt gehen wir erstmal so durch. So. Und die langen Bilder und so finde ich voll super. Was mich echt hart gestresst hat und ich dachte, dass, also gegen Ende kann ich das voll nachvollziehen, dass sie sich beruhigt hat ein bisschen, aber dieses Schimpansengejaule, was dann kommt, wenn die da das Wasserloch übernehmen, das hat mich so hart genervt.
Aha, okay.
Also total, weil ich sage, ja, okay, das gibt ja irgendwie drei Szenen damit, die dann eben hin und her sicherlich Sinn machen, aber ich denke, einer hätte da irgendwie auch gereicht. Das fand ich einfach wirklich anstrengend. Das ist so, wie man ist ja irgendwie, das menschliche Gehör ist ja getuned auf Babygeschrei, weil man das stressen soll und bei den Schimpansen ist es irgendwie ähnlich, habe ich das Gefühl gehabt. Fand ich total anstrengend. Und ich wusste schon, es gibt ja den berühmten Schnitt, das wahrscheinlich der berühmteste Schnitt der Filmgeschichte, ja, wo dieser dumme Affe diesen Knochen hochhält. Und dann der Schnitt kommt zur Raumstation.
Fand ich mega billo.
Das ist der...
Fand die Überleitung richtig doof.
Sehr schön. Genau, das ist der berühmteste Schnitt der Filmgeschichte. Der steht bei Wikipedia und steht überall, alle sagen, der Schnitt.
Okay.
Und erstmal, der ist so ein, das ist ja so ein Schnitt, wo halt das Bild so hochrutscht und auf der einen Seite passt der Winkel passt nicht so toll und es ist nicht, und so ein auflösender Schnitt hätte viel besser gepasst oder keine Ahnung was. Und alle feiern diesen Schnitt ab und da sage ich nein. Der Film ist ja da sehr... grobschlächtig und sagt dir die Bedeutung haut, also, ne, also sagt hier, das ist die Bedeutung davon. Aber die Bedeutung wäre auch okay gewesen, wenn der Knochen hochgehalten worden wäre und dann Schnitt der Raumstation so gewesen wäre, ne. Auf der einen Seite finde ich es auch ganz cool, wenn das so sehr fein ausziseliert da gezeigt wird, von wegen hier Werkzeug, das ist jetzt hier Zivilisation. Was ich aber viel geiler fand, war davor nämlich, und ich finde, das sollte berühmt sein, wie der Affe anfängt, dieses Skelett da zu zerhauen. Und dann am Ende zu einem Schädel von diesem Gnu oder was es ist, kommt. Und dann das intergecuttet ist mit dem Gnu, was ohne sichtbaren...
Ich glaube, das ist ein Tapir.
Was auch immer das Tier da. Das ist irgendwo, ich finde, das ist ein Vorzeittier.
Okay.
Keine Ahnung.
Eigentlich das Tier, ja.
Okay, ohne äußere Einwirkung halt einfach zu Boden fällt in
Zeitlupe. Ja.
Ganz toll. Finde ich total super. Weil das halt... man braucht keinen... einen festgelegten Akt, wo jetzt das erste Mal mit einem Knochen so ein Viech erlegt wird von einem Affen. Also es reicht einfach so, von wegen, aha, so kann er ganz easy so ein Tier erlegen.
Ja.
Ne? Und ich weiß auch gar nicht, ob man da jetzt gebraucht hätte, diese, also, okay, das schon. Also, wie diese zwei Affengruppen da dann kämpfen und dann der eine das erste Mal erschlagen wird mit diesem Knochen. Das ist natürlich interessant zu dem, was wir danach sehen, zu dem nächsten Segment da. Aber wie gesagt, also das war so mein kleiner erster Aggro-Punkt. Da sind natürlich alle anderen schuld, die diesen Schnitt so feiern. Aber das ist für mich ein Zeichen, ein Thema, zu dem ich noch zurückkommen werde. Leute finden es gut, weil alle das sagen, dass es gut ist. Diesen Schnitt nämlich. Und also also der Schnitt ist ein bisschen hässlich, finde ich. Also der Schnitt ist im Gegensatz zum anderen des Films halt genau super schlecht.
Aber warum soll man sich daran so aufhängen? Also irgendwie denke ich mir, also ich wusste zum Beispiel, also man kann doch einfach sagen, ja, also das ist ja ein Thema, haben wir auch schon drüber gesprochen, dass Leute halt irgendwie Sachen feiern und sich nicht selber fragen, ob sie es gut finden. Aber das ist doch nur ein Schnitt in diesem Film.
Ja, okay. Ja. Ich glaube, dir ist nicht bewusst, wie dieser Schnitt gefeiert wird.
Okay, offenbar nicht. Aber deswegen zu sagen so, und deswegen ist 2001 nämlich gar nicht so gut.
Nein, das sage ich doch gar
nicht. Okay.
Also, ne, nur, also das war mein erster, ich ganz auf diesen Schnitt gewartet und dachte ich, alles, was davor kommt, ist doch viel besser irgendwie. Und das war so ein bisschen so, okay.
Okay, das ist nämlich lustig. Also ich habe das... Ich glaube, ich fand nur drei Sachen nicht so gut in dem Film und das ist eine davon. Und ja, die habe ich aber, weil mir ist jetzt war nicht klar, dass das irgendwie so ein Ding ist, so fand ich halt einfach nicht so gut.
Wie gesagt, ich habe da kein Problem mit der Länge. Irgendwas sind ja, ich hatte es im Kopf als, aha, der Film, der Schnitt gleich am Anfang des Films, ist es halt so gute 20 Minuten dauert das, bis das kommt.
Ja.
Okay, so.
Also einmal für diejenigen, also ne, für mich, die das noch nie gesehen hatte, also ich wusste nicht, was mir erwartet. Also erstmal dieser Anfang, ne, mit, also man sieht halt so die Planeten und diese Filmmusik. Und ich fand das unglaublich, weil, wie gesagt, diese Filmmusik hat man schon 100.000 Mal gehört. Und vor allem hat man sie parodiert gehört. Und dass es trotzdem funktioniert. Ich habe da mit offenem Mund gesessen. Okay. Das war so irre. Und dann eben, dann denkt man sich so, ja, okay, jetzt sind wir im Weltraum, so, nein, wir sind in so einer Steppe. Und es dauert ja auch ewig. Und ich habe wirklich gedacht, so, okay, was für ein Film bin ich denn hier? Mhm. Also es war total, das war total gut. Also das hat komplett mit meinen Erwartungen eben gebrochen. Ne? Mhm. Und das war auch so spannend einfach. Und in diesem Film wird ja auch bis Ewigkeiten nicht gesprochen. Es dauert ja Ewigkeiten, bis zum ersten Mal jemand was sagt. Ne? Ja, ja. Und daran kann ich mich auch nicht erinnern, gibt es auch nicht so viele Filme. Und könnte ja sagen, also warum sind nicht tausend Sachen einfach, haben sich Leute Sachen abgeguckt von diesem Film?
Haben sie ja, das ist
ja, aber das ist mir nicht so, das habe ich so noch nicht irgendwie so deutlich gesehen. Ne? Also ja, gerade eben so, so das ganz ruhige Erzählen, das Langsame und eben, ja, und es war ja spannend. Das ist ja gar nicht so viel passiert, aber es war halt eben super spannend. Und ja, also ich fand, dass diesen Auftakt eben total gut, um, also im Prinzip wissen wir das, so, ja, Mensch war mal irgendwie, stammt vom Affen ab und war mal irgendwie ziemlich primitiv und was guckt dich heute um, was gibt es heute? Aber das nochmal so zu sehen, so, da kommen wir her. Also da, zum ersten Mal wurden Werkzeuge benutzt und das hat dazu geführt, dass wir Raumschiffe haben. Und wie irre das ist einfach.
Okay, ja.
Also das ist irgendwie was, wie gesagt, wenn man mich jetzt gefragt hätte, so hätte ich auch so, ja, nee, finde ich schon beeindruckend. Aber das so zu sehen, das nochmal so klar zu bekommen, fand ich total cool. Also ich fand das total schlau, so, also da findet ja auch noch was anderes statt, ne? Also es wird ja schon dieser Monolith eingeführt.
Das hatte ich, genau, das hatte ich gerade vergessen, dass der da vorne schon kommt.
Genau, das ist ja auch schon damit drin. Und da habe ich irgendwie, witzigerweise habe ich gedacht so, ah ja, es geht hier so um, also für mich war auch wieder eben das Thema, was macht den Menschen denn eben zum Menschen? Und ja, Götteranbetung so macht den Menschen unter anderem zum Menschen, dass er irgendwas halt irgendwie zu was Höherem erhebt.
Götteranbetung.
Ja, war da so für mich die These so ein bisschen, dass das dazugehört. Aber also für mich übernimmt diese erste Sequenz halt total die Funktion, um klar zu machen, ja, wie weit die Menschheit gekommen ist und was für ein Tier der Mensch ist.
Ja, wollen wir den Monolith erstmal bedeutungsmäßig ausklammern, damit
ja,
wir das nicht abgeben
raus.
Und dann
genau.
Am Ende.
Ja, gut, ja. Genau. So, jetzt kommen wir zum zweiten Teil.
Ja. Ja, das ist das. Also, es war nicht so lange, wie ich das erinnert hatte, aber da fängt es einfach an, dass ich denke, okay, diese Undock-Sequenz, die hätte jetzt auch ein bisschen schneller gehen können. Von wir haben es gereiht. Also, wie dieses Raumschiff auf die Raumstation zufliegt. Also, wie es bildsprachlich kommuniziert wird, ist ganz tolles, ist ganz großes Kino, ne? Weil, keine Ahnung, du hast nicht, da wird keine Linie vorgemalt oder so, sondern du hast einfach dieses, das eine Ding rotiert, das andere fliegt darauf zu und dann fängt es langsam an, gleich zu rotieren. Das ist total, zack, bumm, ne? Total simpel. Aber manche Filme, keine Ahnung, müssen dafür eine Dialogline haben, wo das gesagt wird, dass sie jetzt anfangen zu rotieren. Irgendwie, ne? Und das ist halt da komplett klar irgendwie. Und auch da sieht man ja die, also das war vor der Mondlandung, ne? Das ist halt, also die Form, ne, das ist das, wofür der Film, also nicht, keine Ahnung, ob er dafür am berühmtesten ist, aber das ist das, was der Film, also das finde ich die größte Leistung des Films.
So weit voraussehen zu können.
Das moderne Design.
Ja, total.
Oder auch praktische Realitäten und so. Ich glaube, deswegen auch die Parallele zu Interstellar, weil die damit sehr irgendwie kokettiert haben, dass das so authentische Grundlagen sind. Und auch, da würde ich schon ein bisschen die Handlungen so eindingsen, wie geil das ist, dass der, wie heißt der, ich weiß nicht, der Doktor da, der da geflogen wird.
Bist auch nicht wieder heißt, das ist richtig, glaube ich.
Dass er pennt auf diesem Flug, das ist so geil, weil.
Ja.
Genau, er fliegt zu dieser Station, alle so, ist das nicht so der Erste? Und gut, es ist der 100. und so, aber es ist halt vollkommen boring für ihn, weil er halt schläft. Halt so mega nice, ne? Also das finde ich total cool. Also gut, er ist auch ein hohes Tier irgendwie, weil er da ja alleine dauernd rumgeflogen wird. Aber trotzdem, das finde ich, das kommuniziert ja ohne dass eine Sache gesagt wird, total viel.
Ja.
Gerade auch, weil die Affen ein bisschen aufgeregt sind, wenn sie also dieses Werkzeug erkennen irgendwie. Und er, für ihn ist es aktiv nichts Besonderes.
Ja. Und auch insgesamt eine tolle Szene, wie dann die Stewardess reinkommt und man sieht die ganze Zeit, dass dieser Füller da so im Raum schwebt, der ihm offenbar aus der Hand gerutscht ist und wie sie ihn so ganz ruhig nimmt und in seine Tasche packt und dann wieder rausgeht. Also auch das ja, ne? Dadurch, dass da so viel Zeit gelassen wird, diese Szene, muss man nicht erzählen, dass es im All anders ist als auf der Erde. Das wird einmal, also es wird sich Zeit genommen, das so zu erzählen, dass wir es alle verstehen, alle verstanden haben, ohne eben, dass, wie du gerade sagst, zum Beispiel ein nerviger Dialog stattfinden muss.
Ja. Und das nimmt ja auch dieses Werkzeug, bei den Affen wird ja ein bisschen auch schon aggressiv eingeführt. Und dann dachte ich erst so, toll, das ist ja ein ganz tolles Gegenmodell irgendwie, als die dann auf dieser Raumstation er mit offensichtlich Ostblock-Leuten spricht. Und das war ja auch mitten im Kalten Krieg, also die Entstehung des Films. Und dann kam natürlich im Laufe des Films, habe ich gemerkt, ach ja, nee, okay, doch überhaupt gar nicht. Sondern noch doch ziemlich doll kalter Krieg. Zwar nicht so offen, aber dann ziemlich doch, nee, wir scheren hier gar nichts. Das fand ich sehr, sehr interessant. Ich
habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht. So, also habe ich es irgendwie völlig für mich ausgeklammert.
Ja, also es ist ja, naja, also die fragen ihn so. Und
ja, ja, ich weiß, okay. Ich muss mir das nicht erklären, aber ich habe da einfach mir keine Gedanken drüber gemacht. Also natürlich habe ich irgendwie die Referenz, also habe ich irgendwie mitgeschnitten, dass auch der Film zur Zeit des Kalten Krieges gedreht wurde. Aber ich habe mir da einfach nach dem Film keine Gedanken drüber gemacht. Das war für mich nicht irgendwie so relevant.
Naja, also das, weil, also man merkt dann ja, dass er da lügt. Also ich finde es interessant, weil der Film hat weiterhin dann keine Aggression so. Aber es ist schon so eine Abgeschiedenheit, die da irgendwie deutlich wird. Und das ist ja auch ein Kommentar irgendwie. Aber es ist im Ganzen schon ein bisschen positiver irgendwie, weil die ja schon immerhin gemeinsam da diese Station betreiben und alle da so hinkommen können. Und ja auch diese Sprachen ausgewählt werden, da das dann ganz offen ist und so. Und nicht alle Englisch lernen müssen. Das ist ja ganz, ganz lustig.
Ich möchte an der Stelle einmal bemerken, eine Sache, die mir sehr positiv aufgefallen ist, sind die Schauspieler und Schauspielerinnen. Ich finde die alle überdurchschnittlich gut.
Mhm.
Unter anderem zum Beispiel dieser eine Typ von irgendeinem Oststaat, der da mit ihm sitzt und der dann so ein bisschen, der so ein bisschen versucht rauszukriegen, was da eben los ist. Boah, ich finde, der spielt so gut und das ist ja wirklich eine absolute Nebenrolle. Ist ja nicht so, als würden da super viele Leute mitspielen, aber trotzdem ist es natürlich eine Nebenrolle. Und auch, wie die Leute so eingeführt werden, den wir da in der zweiten Sequenz kennenlernen. Gut, wir wissen dann später, ja, er war jetzt auch nicht weiter irgendwie wichtig, wir sind jetzt auch wieder ganz woanders und es sind andere Leute jetzt gerade relevant für uns, für die Geschichte. Aber der wird kein einziges Mal, also in Filmen, die ich kenne, wird der Held, die Heldin,
Gesundheit.
Die werden einmal irgendwie so halbwegs im Close-up gezeigt. Einmal sehen wir das Gesicht von vorne und dann wird gesagt, so, das ist jetzt der Mensch. Das dauert Ewigkeiten, bis man den mal richtig sieht. Der wird immer nur so von der Seite irgendwie so, der wird gar nicht richtig so eingeführt. Und das fand ich auch total gut. Also es geht überhaupt nicht, also es, generell fand ich an dem Film so toll. Ja, man könnte sagen, geht es nicht am Ende auch um die Beziehung von eben den Leuten, die jetzt noch oft, also von zwischen ihm, ich habe seinen Namen vergessen, Dave? David?
Dave.
Genau, Dave und Hal. Aber eigentlich, also der Film kommt so gut aus, ohne halt irgendwie was mich so noch so bei der Stange halten soll, was mich interessieren soll, damit ich mir den Film gucke, was irgendwas mit Beziehungen zu tun hat.
Ja,
also man muss ja mittlerweile, muss man heutzutage wirklich positiv anmerken, dass es Filme ohne Love Interest gibt.
Das Love Interest, genau, auf der Raumstation, die seine Geliebte, genau.
Genau, nein, die gibt es einfach nicht.
Genau,
warum soll es die auch geben? Also, oder wenn sie eine Frau wäre, warum soll es irgendwie einen Typen geben? So, darum geht es überhaupt nicht. Und das finde ich so gut. Und ich finde, also auch sonst einfach, ne? Es ist, also ich finde, man merkt total, was der Film irgendwie, also was er sich selber für einen Auftrag gegeben hat. Es geht wirklich überhaupt nicht darum, also natürlich, also ich glaube nicht, dass es wirklich darum ging, irgendwie ein Kassenschlager zu werden oder irgendwie total viele Leute für sich einzunehmen. Es geht wirklich um Beschäftigung mit Fragen und dann sich anzugucken, welche Mittel habe ich dafür und nicht, wie kann ich Leute jetzt irgendwie, ja, wie kann ich machen, dass die auch noch den Film gucken will oder der.
Ja, ja.
Und am Ende sagt, dass das gut gefallen hat. Alle sollen meinen Film mögen und sich damit identifizieren können, deswegen kommt jetzt auch noch ein Hund drin vor.
Dann bei dieser Station, wo er dann da landet auf dem Mond, ich habe erst überlegt, ob es ein Thema ist, dass die Raumschiffe, auf denen er unterwegs ist, immer kleiner werden irgendwie. Aber das, keine Ahnung, das ist, glaube ich, nichts weiter, aber es ist ganz interessant, von wegen er kommt immer weiter zu seinem Zielpunkt da irgendwie. Also, dass es dann in diese Aktigkeit kommt, finde ich ganz, ganz nett irgendwie.
Aktigkeit?
Also, erster Akt, die Affen, dann
The Dawn of
dieses
Man.
Ding, genau, und dann deswegen, weil am Ende von diesem Segment steht dann ja, dass diese Radiofrequenz kommt irgendwie, was die alle, man denkt erst, okay, wie schlimm ist das, aber anscheinend sind sie nicht alle tot umgefallen, sondern dann wurde es halt aktiviert irgendwie dadurch, dass er das irgendwie angefasst hat.
Ja.
Da hätte man vielleicht am ehesten noch irgendwie was rausnehmen können, finde ich. Also diese Reise mit den Typen, wo die dann Essen verteilen in dem kleinen Raumschiff unterwegs dahin, weil das ist so ein bisschen am egalsten irgendwie, weil sonst ja jede Line irgendwie mega Gewicht hat, vor allem später noch. Achso, was ich noch sagen wollte, was ein bisschen lustig jetzt ist, ist ein bisschen diese Telefonie, die auch später auch noch kommt, aber diese Videotelefonie, die so ein bisschen, wie ist der Typ, der mal für die Telekom-Werbung gemacht hat?
Weiß ich nicht.
Naja, mit Videotelefon halt. Es ist noch nicht peinlich schlecht oder so und dafür, dass es 50 Jahre alt ist, ist unglaublich gut, ne? Dass diese
total.
Vorstellungskraft.
Genau, sich das auszudenken.
Das ist total super.
Total, absolut. Und ich finde, das ist sowieso, also der Film ist an so vielen Stellen so modern einfach. Als diese 6 Leute da dann da auf dem Mond sind, nee, auf Jupiter. Nee, Quatsch. Auf dem Mond sind sie. Jupiter kommt danach, Mond, genau. Ja. Als sie auf dem Mond sind und sich eben diesen Stein da angucken,
ja.
Dann wechselt auf einmal die Kamera so, dann ist die Kamera so ein bisschen so Handcamera, so ein bisschen shaky. Das sah so modern aus. Ich hatte immer das Gefühl, ich gucke einen Film von jetzt irgendwie gerade letztes Jahr gedreht worden ist.
Ja, ich find, der Look ist ziemlich, ziemlich toll. Der ist auch am Ende, wo dieses Wohnzimmer kommt, ziemlich, dass es ein bisschen plastikmäßig aussieht alles, aber auch dadurch auch sehr nah. Ist irgendwie, finde ich, das ist ziemlich doll.
Ich meine aber nicht den Look. Ich meine nicht den Look, okay, nicht sondern ich meine die Kamera. Die Kamera an sich. Genau. Mess. Auf einmal war die Kamera shaky und so, so handheld.
Ziemlich dabei, ja.
Ja, und das war auf einmal, das sah ganz anders aus. Und super modern und super gut.
Okay, ja. Ja, okay, ja, ist moderner wieder aufgekommen, ne? Ja. Ich finde, hab später noch was zu einem Schnitt.
Okay. Genau, also das zum Beispiel. Also ja, also diese Vorstellungskraft eben der Videotelefonie.
Und auch, dass er 1,70 Dollar dafür bezahlt, das ist halt lustig. Aber jetzt fast ein bisschen, also aus Star Trek-Sicht so ein bisschen so, pff, Geld, pff, bitte, was ist das denn? Ne? Ja. Und dann 1,70, kannst du auch sparen können. So. Ja. Aber auch von wegen, es ist ja schwingig für jedermann. Obwohl er so ein Big Shot ist, dem das auch egal wäre, wenn es 500 Dollar gekostet hätte. Ne? Ja. So, und dann kommt ja irgendwie der, also für mich gefühlt zumindest der Hauptteil.
Genau.
Wobei, nee, Moment mal, es kommt noch diese Ansprache da. Das will ich noch kurz dazu sagen.
Welche Ansprache?
Wo er da zu diesen Leuten geht und sagt, ja, ich weiß, sind alle concerned wegen unserer Cover-Story und so. Okay, das ist bevor er da hinreist.
Ja, genau.
Ich dachte erst, das wäre ein NATO-Ding, aber dann ist mir aufgefallen, die NATO gibt es ja noch gar nicht so lange und es ist nur USA natürlich in diesem Raum da.
Mhm.
Aber dass die Stühle so designt sind, wie sie sind irgendwie und was er da denen erzählt, also das ist für uns, wahrscheinlich ist das noch mehr kalter Krieg-Kommentar irgendwie, als wir jetzt gerade so verstehen können, würde ich spontan denken, weil es ist ein bisschen zu, was wir vorher angemerkt haben, dieses, wie viel kommuniziert wird mit wie wenig.
Ja.
Ich meine, das ist ja extrem viel geredet.
Das ist sehr viel geredet. Dafür, dass eigentlich nicht so wichtig ist.
Was schon klar ist, was wir wissen. Was auch kommuniziert worden wäre, wenn er da einfach hingeht, weil das mit der Epidemie wir gehört haben vorher. Und zack.
Ja. Lass mich da mal kurz drüber nachdenken, weil das stimmt natürlich. Da hast du absolut recht. Das ist sehr viel Gespräche dafür, dass wir eigentlich nicht so viel Info irgendwie mitkriegen müssen. Einfach nur wissen müssen, so, oh, Cover Story ist von, das ist eine Cover Story mit der Epidemie, die ist von ihm, es geht um was anderes, tschüss.
Weil die Extraterrestrial-Realness von dem Monolithen wird ja auch so irgendwie.
Vielleicht ist das so ein Mittel zu der Zeit, aber denke ich mir auch so, wenn man so einen Film macht, da muss man sich nicht irgendwelche Mittel halten. Aber ich dachte gerade, um sozusagen dem Zuschauer von damals, der Zuschauerin zu vermitteln, wie wichtig das ist.
Ja.
Ja, nee, ist auch nicht so gut erklärt. Okay, gut, aber stimmt natürlich.
Ja.
Genau, so, und jetzt kommt das, was du gerade gesagt hast, was für dich der Hauptteil ist, würde ich wahrscheinlich auch sagen.
Mhm. Also da wieder dieses Ding, wie Hell eingeführt wird, dass er unfehlbar ist.
Generell, wie dieses Raumschiff eingeführt wird, er joggt ja. Und wir sehen ihn so, wie er immer wieder also so auf dem Kopf und so
Set,
rumläuft. Ja. Also das alleine, ne? Ja. Das ist irgendwie, ich habe auch noch gedacht, das ist doch irgendwie total simpel mit diesen Ebenen. Also ich glaube nicht, dass es simpel ist, das zu filmen, ne? Aber darauf zu kommen, das habe ich bisher noch nie gesehen.
Was?
Also jemanden so, dass das sozusagen das Raumschiff ist.
Im Kreis rennen.
Ja. Und wir sehen ihn, wie er läuft und sozusagen. Also ich habe das noch nie gesehen. Ich habe gedacht, okay, wo könnte ich das auch sehen? Die Kamera müsste jemandem folgen, wenn er halt irgendwie einen Bergkuchen runterrennt.
Mhm.
So, jetzt irgendwie, wenn das gefilmt würde.
Ja.
Habe ich aber auch noch nicht gesehen. Und ich habe mich wirklich gefragt, wieso wurden solche Sachen nicht viel mehr kopiert? In Cypher zum Beispiel. Ich kenne das nicht.
Mhm.
Oder zum Beispiel, wo die Stewardess Essen bringt.
Ja.
Und dann sehen wir auch richtig lange, wie sie so irgendwie, es war fast wie so ein bisschen, wie nennt man das nochmal, wenn man so auf irgendein Bild guckt und
Optische Täuschung,
so das aus, genau. Wie sie so nach links und rechts da reingeht und wie man so merkt, wie die Ebenen halt sich verschieben. Das fand ich super cool. Das hätte ich mir stundenlang angucken können.
Mhm. Ach so, ja, das fand ich ein bisschen nervig. Also das wurde irgendwie an drei Stellen kommuniziert, dass es ja Schwerelosigkeit und dass die so Gravity-Shoes haben. Das ist ein bisschen plump eigentlich, weil dann sieht ihr das erste Mal und dann läuft sie ins Bild und man sieht Gravity-Shoes. Anstatt
ich glaube, das ist nicht unbedingt, um nochmal zu sagen, so, wir sind in Schwerelosigkeit, wir sind in Schwerelosigkeit, wir sind in Schwerelosigkeit. Ich glaube, es ist ein Stilmittel, wie Wes Anderson halt irgendwie seine Bilder geometrisch irgendwie aufbaut.
Ja, mein Punkt war, dass die Aufschrift man nicht gebraucht hätte und es auch viel cooler gewesen wäre, wenn wir das entweder erst später, weil später haben wir dieses Ding, dass sie sich umdreht, dass sie, ne, das, also es gibt zwei Sachen. Einmal ganz spät, wo er zum Mond direkt fliegt, da kommt die Stewardess rein und die Kamera dreht sich. Aber davor ist dieses Ding, dass die das Essen so rausnimmt, zurückläuft und dann langsam
genau,
nach
genau.
oben läuft.
Genau.
Und eins von den Sachen hätte man sich sparen können, finde ich, weil es ist so ein bisschen okay, das haben sie später auch noch, deswegen kam ich jetzt wieder drauf, bei der Jupiter-Mission am Anfang, da kommt er ja aus diesem Mittelding raus und geht dann das runde Ding da rein.
Das ist doch mega.
Ja, ja, Moment, aber das wegen Schwerelosigkeit, man so ein Schiff verschiedene Orientierungen haben kann in sich, das finde ich jetzt nicht so spannend, dass man da
aber ich
drei
doch gerade gesagt.
Szenen drauf verwenden
ich sag
muss.
Ja gerade, hast du mich nicht verstanden. Ich glaube
nicht.
Das war nicht
gegen dich, das war einfach mein Punkt.
Ja, aber ich glaube nicht, dass diese Szenen, dann hast du mich nicht verstanden, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube nicht, dass diese Szenen gezeigt wurden. Also am Anfang die Stewardess, wo wir so auf ihre Schuhe sehen und so, das auf jeden Fall, ne? Aber diese anderen beiden mit der Stewardess, die dann sich so langsam so da reinläuft und eben als er da aus dieser Achse da rauskommt, ich glaube nicht, dass diese Szenen gezeigt wurden, um zu sagen, Schwerelosigkeit, sondern für das Bild. Aus ästhetischen Gründen.
Okay, glaube ich überhaupt nicht. Finde ich mega, also so ästhetisch ist das doch gar nicht.
Ich fand das total cool und ich fand das total schön und ich habe es noch nie gesehen.
Ich weiß nicht. Also wie gesagt, ich finde den Punkt, also ich meine nicht Schwerelosigkeit als solche, sondern Folge von Schwerelosigkeit ist, dass man, dass der Boden des einen Raums auf einmal, ne, das sind die Orientierungen anders. 90
aber wieso habe ich das noch nie, warum machen das nicht andere Filme?
Ja, ist doch nicht so ein interessanter Punkt.
Ich finde das total cool. Also es sah einfach... Also es war einfach so viel neu in dem Film. Also gerade wenn man das nochmal zum Beispiel irgendwie, dass ich jetzt mit dem letzten Blade Runner vergleicht, so wie Billow einfach alles. Also da haben wir auch drüber gesprochen, wie wenig einfach neu gedacht oder irgendwie was für gute neue Ideen drin waren, ob jetzt inhaltlich oder bildsprachlich oder also alles.
Ja, ja okay. Also naja, wir haben
gut,
das Ding,
auf jeden Fall sind wir jetzt in dem Bereich.
Genau,
ja.
Optik von dem Schiff und so, ganz cool alles.
Und es ist mir da noch, kleiner Einschub, Entschuldigung, sehr positiv aufgefallen. Es gibt eine Szene, wo wir der Stewardess hinterher gucken und da sieht man halt schon, die geht ja auch sehr langsam, da sieht man halt schon so ihren Po, so, also so ein bisschen länger. Und dann, wenn er joggt, dann ist es aber ungefähr genau das gleiche nochmal. Und man sieht auch bei beiden, wie sich so ihre Unterhosen so abzeichnen.
Ja, okay, aber dafür sind 100% der handelnde Leute Typen.
Ja, das finde ich
und
auch
nur zwei
schade, das finde ich
sind
doof.
Exklusiv.
Ja, ja, genau, das ist natürlich total blöd, aber... Ja, und es werden natürlich schon, irgendwie am Anfang wird irgendwie ne, eine hübsche Empfangsdame gezeigt.
Aber ihr fallen nicht die Brüste aus der Bluse.
Genau. Ja, okay. Also ne, die reden irgendwie freundlich miteinander, irgendwie eher höflich und es ist nicht so, haha, und jetzt natürlich muss er noch kurz mit ihr flirten, weil was sollte er auch anderes tun, wenn er gerade aussteigt und sie sieht so. Ich meine, sie ist eine Frau, sie ist schön, er ist ein Typ, klar muss er irgendwie kurz irgendwie mit ihr flirten und sagen, hey Baby. Also das ist doch total cool.
Ja.
Genau, so, sorry, du wolltest jetzt weitermachen.
Dann kommt diese Unterhaltung da, wo dieses Interview, dieses BBC-Interview, ist BBC? Nee, doch, ne? Ja, genau. Ja, ist
doch.
Schatz,
ja. Mhm, ja.
Wo Hal halt eingeführt wird. Und das, erstmal haben sie wieder Scientific diesen Delay rausgesagt, dass sie ihn rausgeschnitten haben, das ist irgendwie lustig. Also es ist cool, dass sie sagen, okay, das haben wir gesehen, dass das ein Problem ist. Ja, Hals und Fehlbarkeit wird als Grundlage geschaffen und das mit Emotionen wird angerissen. Ich meine, das ist halt... Keine Ahnung, war, als ich den Film geguckt habe, nicht so hottes Thema und jetzt gerade ist es mega hot, AI und Emotionen jetzt noch nicht, ne? Aber wie kann man sich darauf verlassen und was ist das und so? Und ja, also programmiert so zu sein, das ist wieder die Grundlage. Menschen haben den ja nun mal auch geschaffen und so, das ist cool.
Ja, es ist absolut relevant. Also es war ja wirklich, also ich habe dann gedacht, Leute, die irgendwie...
Nicht nur ein bisschen relevant, absolut.
Ja, cool. Also Leute, die jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Her gesehen haben, ne? Ja. Und da jetzt irgendwie danach so, oh, war bahnbrechend und diese Idee und für die Zukunft und so. Ich habe das Gefühl so, ja, man kann auch einfach den Film gucken, ne? Also,
wow, jetzt war Her hier nicht mal shortchanging dafür. Nee, also Her geht ja voll in das Emotionale rein und das ist halt eine Sache, die hier
ja,
nicht
so gespielt
ist. Ja,
aber es liegt ja total da begründet. Also mir war überhaupt nicht klar, wirklich... Yeah.
Also Sie sagen, ja, dass Hör
gesagt,
nichts Neues
also
gemacht hat.
Ist, bitte?
Du kannst aber nicht sagen, dass Hör da nichts Neues gemacht hat.
Ja, nee, nicht Neues. Ich meine nur, die Perzeption von Hör ist so, als wäre, also gefühlt, sowas, als hätte es halt 2001 nicht gegeben.
Echt?
Ja. Und es ist ja nicht so, als wäre irgendwie 2001 fünf Jahre vorher gewesen, sondern halt eben 50. Also nicht ganz 50, weil Hör ist jetzt auch schon ein paar Jahre älter. Aber
das ist auch schon 10 Jahre
alt. Wie krass. Nein.
Fast.
Das ist noch nicht 10 Jahre alt.
Fast.
Nein.
Nein, nicht 10, okay, gut, 5 Jahre.
6 oder so, 5. Okay. Mhm. Ich fand übrigens ganz toll, während dieses Interview gezeigt wird,
Ja. Du
total gut die Diskrepanz bei einem Interview, also ich finde, das war so ein ganz irritierender Moment, fand ich super spannend, weil in dem Interview sind die beiden, also die beiden Raumleute da sind so voll so, ja, so fröhlich, also nee, ist nicht irgendwie enthusiastisch, aber so, nee, und dann so, ja, wie ist mit Hell? So, ja, nee, ist super mit Hell. Und irgendwie, die ziehen sich das ja rein und sind irgendwie beide relativ, die sagen nichts, also der eine sitzt da schon und frühstückt, aber so voll irgendwie so ein bisschen Depri und der andere kommt dann rein. Sie sagen überhaupt nicht irgendwie mal Hallo oder so. Es dauert ewig, auch bis die mal miteinander sprechen. Mhm. Er zieht sich so dein Essen daraus und ärgert sich jedes Mal, dass es bei jeder Schale, dass die heiß ist, aber wirkt auch so richtig cranky irgendwie. Dann setzen sie sich hin und essen so schweigend und ziehen das Interview rein, wo sie halt so sagen, dass alles cool ist. Man denkt so, okay, sie wirken gerade so, als würde es ihnen gar nicht so gut gehen.
Ja.
Das fand ich voll gut, das musste man so aushalten.
Ich glaube, zusammen. Ich habe da keine Dissonanz gespürt irgendwie. Ich finde, da wird das fortgesetzt, weswegen er gepennt hat auf dem Hinflug. Es ist so absolut kein Big Deal. Das ist jetzt hier
die
erste Mission der Menschheit. Ich meine, natürlich kann man da ein bisschen aufgeregt sein, aber die machen das ja seit, ne, die Reise dauert wahrscheinlich 500 Tage oder was, ne? Und sie sind hier die Crew, die halt mal eben wach ist. Und das deswegen ist es, glaube ich, so ein bisschen so. Und was ich lustig fand, gerade für so wieder 50 Jahre, kein iPad in Sicht, das liegt dann neben denen auf dem Tisch und das ist so, das Einzige, was ich ein bisschen komisch fand, war, dass die beide eins hatten und genau das gleiche gezeigt wurden und die so nebeneinander saßen, dass sie sagen, komm, wir klappen das iPad mal hoch und gucken da gemeinsam drauf.
Mhm.
Aber genau, da kommt wieder diese, die wurden ja, haben auch sonst viel alleine gemacht.
Genau, also wie gesagt, ich finde, sie wirklich schon relativ getrennt voneinander.
Ja, das dann schon irgendwie, ja. Ja, also das ist so, da waren wir bei diesem Interview, da wird die Grundlage gemacht. Und dann, also ich finde, rausgeschnitten könnte diese Szene, nicht die Szene, aber dieses Segment, das ist, finde ich, das, was der Film...
Welches Segment?
Das Jupiter-Segment, komplett.
Wie das Jupiter-Segment
komplett? Also bis Hell die umgebracht hat. Oder versucht, ihn einen umzubringen.
Aber also, was jetzt genau?
Könnte für sich alleine stehen, finde ich.
Was sollte alleine stehen?
Das Segment mit Hell.
Hell ist doch die ganze Zeit dabei. Jetzt werden wir konkreter. Also du hast doch gerade gesagt, das Interview?
Alina, nein, am Anfang ist Hell nicht dabei. Am Anfang des Films ist Hell nicht dabei. Das mit den Affen.
Ja, das mit den Affen ist das erste.
Ja.
Das zweite ist Mond.
Ja.
Und dann Computer.
Genau.
Was willst du raushaben?
Ich will das Jupiter-Segment alleine haben.
Ohne Affen, ohne Mond?
Yes.
Ja, das sagt das doch.
Das habe ich die ganze Zeit gesagt, du hast es nicht verstanden.
Nein, ich habe es nicht verstanden.
Ja. So,
nein, das hast du nicht gerade wirklich gesagt.
Ja, Alina, Moment. Ich sage nicht, dass der Film dann das gleiche wäre oder sowas. Aber ich meine, ich hab schon gesagt, das ist für mich der Hauptteil. Und das ist der, wo am meisten auch am komprimiertesten das gezeigt wird. Weil es ist gar nicht so lang, wie ich das erinnert hatte. Es ist relativ schnell. Die reden mit ihm, die haben dieses Interview, dann machen sie irgendwas. Dann kommt das Gespräch und dann sagt er, Achtung, Achtung, dieses Ding failed. Und dann fängt es ja schon an.
Ja, aber das dauert ja ewig noch. Also dieses Ding failed, da wird ja uns erklärt, dass, also man hat die ganze Zeit, man weiß ja irgendwie, entweder man es halt vorher, weiß man es, oder man kriegt schon so ein komisches Gefühl, bei Hell, der so redet, denke ich schon so, okay. Aber dann eben, ne, da kriegt man schon ein komisches Gefühl und dann wird ja eben ganz langsam erst erzählt, dass da eben was nicht stimmt.
Ja, nee, ja gut, aber ja, okay, aber ich finde gemessen daran vor, wie wenig äußere Handlung passiert und wie viel da passiert, ist das ja ein Zeitraffer.
Okay.
Und aber auch wieder, also ich muss wirklich sagen, dass es da Storytelling-mäßig gemacht wird, dass er sagt, Achtung, dieses Ding failed und dann gehen sie raus und diesen ganzen Prozess, wie sie rausgehen, dass dann einer in die Kapsel geht und der andere da sitzt in diesem Kontrollding und wie das normal läuft, das ist ja eine vollkommen normale Filmerzählungsgeschichte, von wegen, wir sehen einen Prozess einmal, wie er laufen soll und später sehen wir das und da leuchtet ein rotes Licht. Ne, so ziemlich Billo, aber hier wird es halt richtig unaufgeregt einmal gemacht und das finde ich so total lustig, dieses erzählerische Ding da einmal zu sehen, wie es so gemacht wird. Ja, und das...
Vor allem, weil es wird ja mit der Angst gespielt. Also es wird ja einmal dieses Atmen, ist dann wirklich unerträglich.
Ja.
Das ist ja bekannt, das wird ja auch im Theater gemacht, um eben ja Leute, die das angucken, eben mit reinzuziehen. Man kann sich dem nicht entziehen.
Hm.
Das ist was, worauf Leute ganz doll reagieren. Also wenn sie hören, wie jemand einfach angespannt doll atmet. Und ich dachte echt irgendwie so, boah, also ich kann es kaum aushalten. Und es spielt ja mit der Angst, weil natürlich irgendwie, also ich weiß nicht, ob natürlich, aber bei mir war das auf jeden Fall so, dass man das sieht, wer da rausgeht und denkt so, hoffentlich, wenn er jetzt irgendwie zur Seite treibt, dann ist er einfach im All.
Und das halt die, das ganze... Also das so Raum, Außengänge immer, dass das immer ja Gefahr ist irgendwie. Ne?
Genau, ja, wie lange das gedauert hat.
Ja, genau. Also das finde ich, also die ganzen Cuts zu Hell, wie das gezeigt wird, wie kommuniziert wird, dass er sie versteht, ne, obwohl die sich nicht...
Das war voll schlimm.
Ja, das war voll geil, also richtig gut. Auch, ja. Aber mega dumm von denen auch, dass sie die Scheibe nach vorne haben in der Kapsel.
Ja.
Selber schuld, ne?
Ja.
Aber... ja, und das, und die Frage genau, warum hat er das gemacht? Das dann geht fast in die Bedeutung des Films so irgendwie, ne? Aber wie es kommuniziert wird. Wie gesagt, ich hatte es viel länger in Erinnerung, als es dann war, und das fand ich überhaupt nicht ätzend, auch wieder visuell ganz toll. Einmal die Reflexion auf seinem, das ist aber glaube ich auch später, auf seinem Helm, aber dann auch die Reflexion vor allem ohne den Helm.
Mhm.
Mega geil. Und das UI, die ganze Zeit haben wir da gar nicht drüber geredet, diese großen Screens, wo dann keine HLT für Health oder was weiß ich, so gezeigt wird. Mhm. Das ist ziemlich nah an Windows 10 dran und Windows 10 ist schlechter. Also super gut, ne?
Ja, ja.
Und ja.
Ich fand da auch irre, auch das wieder so, also ich kann mich hier das schon mal gesehen zu haben, dass, also ist das so sinnbedingt, das hat der doch nicht als Einziger gemacht. Es kann doch nicht irgendwie einen anderen Film, keinen anderen Film geben, wo das gemacht wird. Aber ich fand das so eindrücklich, dass die Screens teilweise unseren Bildschirm ausfüllen, das ganze Bild. Also man sozusagen, man konnte.
Ach so.
Also eben.
Das, wo die Hibernation-Leute killt.
Zum Beispiel,
so?
Genau da. Ja, okay. Genau da zum Beispiel. Da wurde der ganze Bildschirm ausgefüllt von dem Bildschirm von dem Computer.
Ja.
Und das war so eindrücklich, fand ich. Ich meine, es war natürlich auch eine tolle Schrift und schöne Farben.
Ja. Und der Tonseher, ich glaube, mein Nachbar hat geklopft, weil er ist so lang und laut und.
Ja, über Ton und über Geräusch, Musik und Sound müssen wir sowieso halt gleich nochmal richtig sprechen.
Ich fand, also auf der einen Seite war es wichtig, dass gezeigt wird, dass die Leute, die im Tiefschlaf sind, irgendwie auch noch dran glauben müssen da.
Das konnte man sich auch fast schon denken.
Also genau.
Ich habe das schon von Anfang an irgendwie, dachte mir, gut, okay. Nee, wirklich, also das finde ich, das war irgendwie angelegt, das wusste man.
Alina hat ihr Detektivmonokel rausgeholt und gesagt.
Ich bin Detektivin. Ich möchte eigentlich auch Privatdetektivin werden irgendwann. Nee, okay. Aber ich finde, das war, also ich blicke voll oft Sachen, Leute sagen so, ja nee, das war ja von Anfang klar und ich blicke das nicht, aber das finde ich war klar.
Ja, genau, natürlich war es klar. Und ich fand, also ich guck nach, wegen den Film kürzer zu machen.
Was guckst du?
Ich guck nach, wegen den Film kürzer zu machen.
Okay.
Das hätte man halt.
Also, wieso willst du den Film kürzer machen?
Ja, weil er zu lang ist. Deswegen.
Nein, das darf doch nicht wahr sein.
Anina, okay, nachher.
Okay.
Es hätte halt vollkommen gereicht. Also es gibt ja drei Screens. Es gibt einmal die Dingsaktivitäten, dann gibt es Live in Danger, was weiß ich, und dann Live Terminated.
Ja, und am Anfang gibt es auch, und das finde ich so wichtig, ich weiß nicht mehr genau ein Wortlaut, aber es war sowas wie Computer Failure.
Ja.
Und das war ja irgendwie so wie das, die Überschrift irgendwie für diesen ganzen Film.
Ja. Ich finde, es hätte vollkommen gereicht, wenn man den Lebenssysteme, den Herzschlag und Breathing und so sieht und dann halt eine Sache davon langsam flacher wird oder so.
Ja, aber das war doch viel dramatischer und schlimmer so.
Ja, und ich sage, ich finde, es hätte ausgereicht, wenn das so gewesen wäre. Und man ist gar nicht, es ist ja überhaupt nicht wichtig für den Film irgendwie, dass wirklich alle bis auf Dave da tot sind, sondern es ist so, okay.
Es wird nur noch mal gezeigt, wozu Hal fähig ist.
Ja, aber dass er sie tötet, hätte ja auch klar werden können, wenn einfach nur der Herzschlag flach wird. Und man dann jetzt nicht mehr weiß irgendwie. Also ich
aber
weiß,
der Film
ist
will
nicht
Spannung erzeugen. Und ich finde, das macht er so sehr, sehr gut. Und ich glaube nicht, dass es bei mir so viel Stress ausgelöst hätte, wenn das so kurz und so einfach.
Ja, ich finde, es hätte durchaus gereicht. Ich finde es nett. Es wäre so ein bisschen wie Richtung Blade Runner. Von wegen, du kannst, wenn du über die Konsequenzen von einer Sache, die in einem Schnitt noch so gezeigt wird, die aber dir nicht so eins zu eins vermittelt werden, so sehr viel raus und das gewinnt dadurch sehr viel Tiefe irgendwie. Von wegen, Moment mal, wieso hatet Dave nicht zu den Leuten? Weil er weiß, dass Hal die umgebracht haben wird oder sowas. Ist irgendwie viel, finde ich viel interessanter irgendwie, als wenn noch 5 Minuten gebraucht wird, um zu sagen, aha, dreistufig haben wir jetzt ja, aha, ja, ja, okay, ja, die sind tot, okay, gut.
Aber ich glaube, ehrlich gesagt, mir fällt gerade noch was auf. Ich glaube, dass auch das wieder in Bezug auf Leben, also den Unterschied zu ihm, ne, also gerade der Unterschied, wie er am Ende ihn da sozusagen, also Hal, umbringt, ne, menschliches Leben. Das sind sehr, sehr, sehr viele Parameter, die da im Spiel sind.
Oh. Ja.
Könnte man. Gar nicht
schlecht, ja. 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 So, und dann. Achso, da wollte ich noch sagen zu deinem Schnitt. Es gibt den Einschnitt, wo die beiden zusammen in den Pod gehen, um in Anführungszeichen zu gucken, was mit dem Communication-Ding los ist. Die gehen. Man sieht, links kommt diese Leiter, wie sie runtergehen. Dann kommt man durch eine Scheibe in die Pod-Bay-Dingens da.
Ja.
Und das ist ein super. Weitwinkliger Shot. Also man sieht sehr weit links und rechts.
Ja.
Und das ist super geil, weil dann gehen sie runter und dann folgt denen die Kamera, was halt bei so weiten Shots nicht so gemacht wird. Meistens wird irgendwie, hast du den weiten Shot, damit die Leute von links nach rechts gehen können. Und da schwenkt es halt einfach mit. Finde ich total super und total, total elegant.
Interessant, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Ich kann mich auch nicht daran erinnern.
Auch nur ein Teil, aber ja, fand ich total cool. Total cool irgendwie. Ja. So, und dann kommt der Teil. Wie der andere Typ da umgebracht wird, fand ich sehr cool. Die schnellen Schnitte, wie man ihn nur fliegen sieht und die einmal diesen Pott auf ihn zu, der ihn da wegschubst wahrscheinlich. Fand ich sehr cool. Und dann dieses ganze Kommunikationsding. Hell, please open the pot bay doors, hell. Ne? Und das dann irgendwann antwortet.
Ja, einfach wie dreist, ne? Also wie scheiße.
Ja. Oder was ich mir auf jeden Fall merken werde, ist, this conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.
Das ist eine Betonung ganz gut drauf, finde ich. Da sind wir für mich bei der einen anderen, also einer von drei Sachen, die ich nicht so gut finde.
Nummer zwei.
Und Nummer zwei ist, und das ist ja was auch ganz viele Leute auch schon in ganz vielen anderen Sci-Fi-Filmen kritisiert haben und ich auch ganz oft kritisiere. Warum macht Hell nicht einfach die Türen zu? Also wieso lässt er ihn da einfach durchlaufen? Also ich fand es schon cool zu sehen, wie er so da, also dass er vielleicht so durch einen Trick dann doch noch reinkommt, okay. Aber ab dann könnte er doch halt einfach die Türen zulassen. Und dann kommt er nicht durch.
Echt jetzt? Das ist dein Ding?
Ja, total.
Okay.
Darüber wird jetzt so gekichert. Mhm.
Ja, sorry. Nee, also ich finde, also ja, man kann, es ist so ein bisschen das James Bond-Bösewicht-Ding von, warum erschießt du ihn nicht einfach? Aber
ja, klar, warum? Die Antwort wissen wir alle, weil die Geschichte weitergehen muss. Die Geschichte ist vorbei, wenn er nicht in das Raumschiff kommt.
Hallo, ich will gerade ansetzen zu meiner Erklärung. Ich finde, es ist ausreichend, also bei der Emergency Door kann man sagen, okay, die ist halt, die hat keine Computerkomponente, weil sie funktionieren muss.
Ja, gut. Okay.
Die Türen, okay, ich gebe zu, es ist ein kleiner Schwachpunkt, aber für mich ist dieser Faktor von wegen, wie der Film erkennt an, dass das Schiff jetzt für ihn gefährlich ist, weil Hell das beherrscht und Hell zum Beispiel die Luft rauslassen könnte, er hat ja den Raumanzug an. Und er lässt ihn auch auf. Wenn er sich in aller Ruhe den ausgezogen hat, so, ach, dieser Helm ist so ein bisschen nervig so, dann hätte ich gesagt, ey Digga, jetzt wird's unglaubwürdig, weil Hell kann natürlich Sauerstoff rausmachen einfach.
Ja.
Das ist für mich genug, um auch zu glauben, wenn der Film es so weit anerkennt, dass das Ganze gefährlich ist für ihn, dann kann ich dem Film auch glauben, dass er mir, weil das geht, sagt, dass diese Türen einfach nur einen Bewegungssensor haben, die Hell nicht kontrollieren kann.
Das ist für dich die Versicherung.
Yes.
Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich würde eben, für mich ist es genau das Gegenteil. Für mich ist es, wenn der Film ernsthaft so weit denkt, so, dann hat er auch irgendwie eine Explanation zu liefern dafür, warum die Türen jetzt halt eben. Dann soll er einmal irgendwie auf irgendwie so einen Notfallknopf drücken oder so und alle Türen sind halt. Ja.
Okay, ja, das finde ich voll interessant, weil das ist genau das, was wir vorhin gefeiert haben, dass der Film das nicht braucht. Jetzt ist das ein Minus bei dem Film, dass bei dir die Frage überhaupt auftaucht, warum das hier gemacht wird. Aber ich finde, konkludent vermittelt der Film eben das, weil er sagt ja sonst, please open the pod bay doors, dass Hell alles macht und was Hell nicht macht, ist explizit dann auch nicht in seiner Kapazität. Und weil die Türen die ganze Zeit...
Für mich ist es einfach, ehrlich gesagt, für mich ist es einfach nur, es ist ein Problem, was der Film einfach nicht auflösen kann und deswegen lässt er es halt einfach.
Nö, ich weiß nicht. Die ganze Zeit gehen sie ja durch Türen ohne zu... Also bei allen Sachen, die relevant sind, fragen sie Hell, dass er sie machen soll. Rotate the pod, Weil wenn sie durch Türen gehen, sagen sie nie... Hell, please.
Warum sollte man ein Hell 900 oder wie das Ding heißt? Warum sollte man diese 9000er-Serie auflegen, der alles kann, wenn der nicht auch alles regeln und irgendwie zentral steuern kann in dem Raumschiff?
Es geht nicht darum, was er kann, was er nicht kann. Er könnte das sicherlich, aber...
Warum macht das dann nicht? Er will doch verhindern, dass Dave, dass Dave bei ihm ist und seine Mission da irgendwie killt.
Ja.
Nein, das ist einfach ein Problem, was der Film hat, was er nicht auflösen kann.
Nee, das sehe ich auch nicht. Der Film sagt einfach, also der Film begibt sich einfach nicht in dieses Klein-Klein irgendwie, weil.
Ach, dieses Klein-Klein.
Ja, dann wäre es ein Sci-Fi-Action-Survival-Horror-Ding, wenn jetzt noch Hell die Emergency Doors wegmachen würde.
Ich sage ja nicht, dass ich Bock habe, das zu sehen, aber du siehst ja damit so, ja genau, es muss irgendwie, der Film hat einfach, der kann es nicht auflösen, finde ich. Also genau, nein, ich finde nicht, das ist ja genau der Punkt. Deswegen macht er es nämlich nicht, das in dem Film, nicht, weil das irgendwie, finde ich, gut in der Story drin ist, sondern einfach, weil entweder ist die Story vorbei, er bleibt halt im Weltraum, Hell übernimmt seine Mission, tschüss. Oder man muss irgendwie noch übelst aufwendig sowas zeigen, was du jetzt gerade ausgedacht hast. Auf beides haben wir keinen Bock. So, deswegen lassen wir es einfach fertig.
Okay, also, wir sind, weißt du was, Alina? Hast du es gemerkt? Wir sind wieder bei der Glaubwürdigkeit von Filmwelten bei unserer einen Folge.
Ja, sind wir.
Und du hast jetzt hier einen Punkt aufgeworfen, den ich finde, die Welt vollkommen glaubwürdig nicht zum Problem hat. Weil das sind Funktionen, die sind noch getrennt und so. Und fertig.
Ich finde das total abgefahren, dass für dich das Raumanzug anlassen, Helm auflassen, Beweis ist, dass Hell die Luft rauslassen könnte, aber nicht die Türen kontrollieren kann.
Moment, das habe ich nicht gesagt. Ich sehe damit, dass der Film mir gesagt hat, ja, wir wissen, wir haben vollkommen acknowledged, dass Hell Sachen kontrolliert und das zum Problem wird. Fertig.
Ich würde sagen, wir lassen das jetzt stehen, damit wir noch ein bisschen weitersprechen können.
Was ich dann eher gelten lassen würde,
okay, wir sprechen also noch weiter drüber?
Nee, dass im also ich will jetzt eigentlich, wir bewegen uns weiter fort im Film.
Ja.
Und der Cut zum nächsten Teil ist ja, dass diese Message jetzt kommt, hier geheime Mission und
ja.
so, dass das im freaking Haupt-CPU, was auch immer,
ja,
Raum,
das ist
dass da ein Bildschirm
ist. Ja, das ist total unwahrscheinlich. Das
genau,
stimmt.
Da kommen wir,
ist mir gar nicht drauf gekommen. Absolut bekloppt.
Siehste,
ja,
da kommen
stimmt.
wir jetzt nämlich schön in die, weil ich meine, wenn der hat ja Strahlung und, ja, aber dass da einer ist, ist halt vollkommen dullig.
Mhm.
Und dann kommen wir jetzt zu dem Teil, wo ich innerlich gestöhnt habe und gesehen habe, okay, jetzt kommen hier noch 25 Minuten.
Nein, ich will noch bleiben kurz, wo wir gerade waren.
Okay.
Nee, ich möchte nur dazu sagen, dass ich interessant finde, also ich finde auch da wieder die Szene, wo er ihn eben da deconnectet, dass das so lange dauert und dass man so Stress hat und denkt so, wann ist er endlich weg, wann ist Hell endlich down.
Echt?
Ja, hat mich total gestresst.
Das dauert dir zu lange?
Achso, nein, nee. Das war sozusagen, ich fand es gut. Das hat mich total gestresst.
Okay.
Ich habe gerade so, oh Gott. Und darum dauert es zu lange und immer wieder diese Schlüssel rein und rausdrehen und dann kommt das da raus.
Mhm.
Und tatsächlich, interessanterweise gab es einen Punkt, wo ich auf einmal gedacht habe so, ich soll jetzt denken, er hat eine emotionale Bindung zu Hell und findet es jetzt auch schwierig, ihn hier zu deconnecten.
Findest du?
Ich glaube, das sollte man denken. Das ist mir aber erst spät aufgegangen.
Ich finde es ganz nice. Ich fand diesen Zwischendings ganz geil, wo er gesagt hat, I'm a Hell 9000 Computer. I was made in Illinois.
Mhm.
Weil das dir gut vermittelt, da sind wir wieder bei der guten konkludenten Kommunikation, dass er ihm halt quasi Intelligenz abgreift irgendwie.
Mhm.
Und er dann auch kein Restrisiko eingeht, dass dieses unterste Level ihm noch irgendwie gefährlich wird. Wenn man hätte auch sagen können, ach so, na gut, das reicht. Wenn Hell nur Türen aufzumachen kann, dann reicht mir das vollkommen.
Mhm.
Ne? Und auf diesem dulligen Level finde ich das jetzt okay. Ja,
das
aber,
fand ich gut.
Aber ich finde, also da ist halt dann, das ist 100% Dramaturgie und nicht mehr so richtig dann Science Fiction, finde ich ein bisschen, weil.
Ja, aber ist doch, auch ein Sci-Fi muss doch Dramaturgie haben.
Ja, finde ich negativ so. Das ist nur, also da ist dann irgendwie die, was vorher mit der Exaktheit so gemacht wird und so, das finde ich irgendwie interessanter als jetzt bei diesem Ding, warum macht er da jetzt 20 Karten, schiebt er die raus?
Was, ja, nicht was warum, sondern oder? Einfach, ich finde einfach gut, dass das so lang gezogen wird.
Ja, okay,
weil,
ja.
Also das ist so interessant, finde ich, weil diese Bedrohung ist interessant. Das ist ja kein Zweikampf, wo wir die ganze Zeit verfolgen müssen, Schlag links, Schlag rechts, was passiert jetzt? Sondern der Kampf ist, also sozusagen, es dauert so ewig. Das ist so eine ganz komische Art von Bedrohung eben gewesen. Mhm. Also so eine künstliche Intelligenz, die halt die ganze Zeit sozusagen im Raum schwirrt irgendwie.
Ja. Aber ich finde es auch gut. Ich finde es auch gut, dass der Film sich nicht in das begibt, was jeder andere Film machen würde, dass dann ein Countdown kommt, bis wann seine Luft noch hält, weil die Luft ja rausgelassen ist.
Ja.
Weil das so ist, okay, wir haben das jetzt einfach hier, so ist es jetzt. Und Dave, also Herr sagt ihm das, aber es ist schon spannend, ob er das jetzt hinkriegt so, aber es ist jetzt nicht so, oh mein Gott, für 0,3 Sekunden noch, yay.
Stimmt, auch wieder. Auch wieder, genau ist eigentlich ein gutes Beispiel für so Spannung, natürlich. Spannt mich das an in einem anderen Film, wenn sowas so blinkt. Aber wieder.
Du
wieder
weißt
dieses,
genau,
aber eigentlich ist es irgendwie so, es ist so, es fühlt sich so billig an jetzt danach. Also es hat, ich sehe jetzt so viel an Sachen mit so anderen Augen gefühlt. Also nicht, dass ich nicht vorher auch schon irgendwie mal drauf gekommen wäre, dass irgendwie in so normalen Filmen halt so Standardsachen benutzt werden, um mich irgendwie in irgendeinen Punkt zu kriegen oder irgendwas bei mir auszulösen, aber auch da nochmal, ja.
Ja, so und dann kommt jetzt halt
so,
der LSD.
Jetzt, genau. Ja.
Also finde ich halt hart nervig. Also wirklich viel zu lang. Mein Gott, diese Farben. Und ja, Kubrick hat irgendwie eine Möglichkeit gefunden, filmfarbmäßig zu invertieren. Super. Finde ich, also fand ich einfach nur nervig. Und die Musik und der Trip-Kram, okay. Und dann kommt dann, wird immer zwischendurch reingeschnitten, das mit diesem Wohnzimmerchen da. Das finde, kann ich noch annehmen auf jeden Fall. Also dieses im Bett, er sieht sich da alternd, dann sieht er, ist er im Bett und dann kommt da dieser Monolith und dann das Baby und so. Okay, kann ich mit leben als Ende. Aber diesen wirklich viertelstündigen, 20-minütigen LSD-Trip finde ich einfach nur nervig und unnötig.
Okay, finde ich total krass, dass dir das so ging, weil ich fand das. Also diese am Anfang, diesen Flug dadurch, fand das unglaublich schön.
Schön?
Ja, also wirklich wirklich schön. Also ich hätte das mir schon lange auch weiter angucken können. Also ich fand das unglaublich schön und ich habe gedacht, dass wir jetzt, also für mich war irgendwie dadurch total gut transportiert. Also ich war total in diesem, ja, mich hat das richtig doll geflasht und mitgenommen, dieses Gefühl von, also ich habe gedacht, es wird gezeigt, wie er jetzt wirklich Welten zurücklegt Lichtjahre sich weit entfernt. Das habe ich gedacht, das passiert gerade. Und irgendwie, er ist, ich dachte, er wird, kommt raus aus dem Universum. Ich hab da gesessen und habe das irgendwie so aufgesogen und war total wieder in diesen Sachen drin. So, er kommt ans Ende des Universums. Es gibt kein Ende. Was kommt dahinter? Unendlichkeit kann ich mir auch nicht vorstellen. Was ist es? Unendlich geht irgendwie nicht. Wenn es ein Ende gibt, kommt danach was. So, wie ist es auflösbar? So, also es war total irre. Also es fand ich total gut. Das hat es für mich ausgesagt. Im Savoy tatsächlich, der Ton war unglaublich laut während dieser Szenen. Mhm. Und ich musste mir irgendwann tatsächlich, habe ich mir die Ohren dann zugehalten. Also ich habe immer noch die Musik gehört. Mhm. Und ich fand das sehr, sehr, sehr schade. Also ja, ich hätte das lieber ohne halt eben irgendwie die Ohren zuzuhalten mitbekommen. Aber ich fand das wirklich auch dann echt teilweise, also es war unangenehm laut. Mhm. Also wirklich stressig. Ja. Und das Ende mit, das fand ich auch nochmal. Ich habe echt gedacht, okay, krass, dass der Film jetzt noch einen raus hat. Ich habe das überhaupt nicht erwartet. Also ich habe wirklich der Film ist so unterschiedlich. Ich habe an mehreren Stellen wirklich gedacht, so, okay, ich bin schon, in was für einem Film bin ich hier? Das alles überhaupt nicht erwartet. Nach diesem Flug da durch diese Lichter, die ich wirklich super schön fand, dann eben am Ende wieder in diesem Raum zu landen, ich hab gedacht, er ist in so einem Altersheim gelandet für Leute, die da hingekommen sind. Also ich dachte, dass er die anderen 6 trifft, die da auf dem Mond waren und die das Ding angefasst haben. Ich dachte irgendwie so, da sind die jetzt. Und jeder hat so seinen Raum irgendwie so für sich und der ist so eingerichtet irgendwie so, wie er sich das vorstellt. So. Und dann fand ich nochmal total krass, noch das habe ich einfach wirklich noch nie so gesehen. Diese Idee, dass er sich immer sieht, und wir wissen das ja nicht, am Anfang denkt man ja immer noch, er sieht irgendwen.
Ja.
Und dann ist er das aber und das geht so nahtlos.
Ja.
Boah, das fand ich so krass. Das fand ich so cool und so irgendwie irre und auch so bedrückend.
Mhm.
Das fand ich total abgefahren.
Mhm.
Und irgendwann hat man es ja geblickt.
Ja.
So, und dann liegt er da im Bett und auch da, also der Film hat mich, wie gesagt, gar nicht irgendwie so ganz viel so mitgenommen. Normalerweise muss ich mir irgendwie in allen Filmen immer alle Fragen stellen. So sitze ich da und denke über Sinn des Lebens und alles nach. Und das ist nicht passiert in dem Film bis zu dem Zeitpunkt. Aber da, als er da so sterbend im Bett lag, da habe ich auch wieder gedacht so, okay, krass. Also ja, das war jetzt ein menschliches Leben und Leben ist so klein, so kurz, so wenig einfach.
Wie gesagt, mit dem letzten Teil kann ich auch ganz gut um. Ich finde es ein bisschen, das ist aber das, wie bei anderen Kubrick-Filmen auch, da ist es so ein bisschen. Also, das ist so Kunstfilm, das ist so, okay, das ist mega weird einfach und mega, also der Film verlässt halt irgendwie die Literal-Ebene, wo man die Sachen so annehmen kann, das ist einfach nur echt, das ist halt nicht Fantasie, aber ne, es ist halt so sehr kurzgeschichtendeutungsmäßig.
Ja, es war Kunst, auf jeden Fall. Ich glaube, so muss man das auch lesen. Genau.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich hatte aber eben das Gefühl, dass nicht irgendwie sich überlegt wurde, so, und jetzt ballern wir noch irgendwie so einen Filter darüber, weil dann ist das irgendwie noch cooler. Sondern für mich kam das wirklich, hat sich das ganz authentisch angefühlt, dass für jemanden, der den Film gemacht hat, das jetzt das Folgerichtigste war, was passieren musste.
Mhm. Okay, noch zu der Trip-Szene. Ich fand, also, es soll ja wohl so sein, dass das irgendwie auf jeden Fall fremde Welten sind.
Ja.
Die man da sieht. Und ich fand es viel zu offensichtlich, dass es halt irgendwie, ja, Landschaften auf der Erde sind, wo halt nur die Farben invertiert sind.
Okay, aber das war ja nur am Ende. Also das fand ich tatsächlich auch, das
hätte
ich eben.
Am Ende?
Das war ja nur am Ende, also von diesem Trip. Also es wird ja Ewigkeiten geflogen durch diese, wo sich die, wie so Farbwände teilen. Man fliegt durch so einen Tunnel durch.
Auch,
das
ja,
war
genau.
Ja sehr lange, genau.
Und ja,
das tatsächlich habe ich dann auch danach gesagt, dass ich das dann voll schade fand, weil das war wirklich so neu und so anders und da hätte ich mich halt wirklich komplett drin verlieren können.
Ja.
Und dann hat man natürlich total gesehen, dass man halt wieder auf der Erde war, dass irgendwelche Landschaften eingefärbt waren. Das ging mir auch so. Das war so ein kleiner Downer danach.
Genau,
das war schade.
Und auch die, also das mit der, den Cut mit dem, also das war ja kein Cut, aber dann, wo das Auge auf und zu geht und sich die Farben ändern, so, fand ich ganz lustig. Aber also ich glaube, es gibt keinen Film, wo ich eine Drogentrip Schilderung nicht nach 10 Sekunden hart nervig
finde.
Aber wieso
soll das ein Drogentrip sein?
Nein,
das war für mich überhaupt, das hat für mich überhaupt nichts mit Drogen zu tun.
Ich weiß, ich nenne es jetzt so, weil es immer sonst so gemacht wird auch.
Hm. Ja, aber das ist doch genau das, was ich meine. Also irgendwie, da ist es doch nicht irgendwie, dass jemand, es soll doch nicht irgendwie, selbst, also wenn das wirklich, wenn so mal mir jemand einen Drogentrip geschildert hätte in einem Film, hätte ich es ganz cool gefunden.
Ja.
Aber.
Ja, ich find's einfach nervig und zu lang. So. Und ohne Mehrwert. Eigentlich, wenn es in der Länge so gemacht wird.
Ja, dann ist das vielleicht einfach Geschmack, aber ich muss mal nachfragen.
Ja,
also für dich, du hältst es nicht daran fest, dass das ein Drogentrip sein soll?
Nein.
Okay.
Nein, ich nenne es so, weil es exakt genau so rüberkommt.
Für mich irgendwie gar nicht. Also ich fand das total irgendwie so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, so, also ich habe mich da drin so wohl gefühlt und dachte so, ja, so stelle ich mir irgendwie auch Universum vor. So stimmt. Ja.
Okay.
Und wenn es so wäre, fände ich es ziemlich cool.
Sorry, ein Schub davor. Super geil fand ich die Szene, wo er sich aus dem Pod ins Raumschiff ballert.
Habe ich auch eben schon gesagt, dass ich die gerne mochte.
Total gut mit, weil er die Augen zudrückt.
Mhm.
Was dann halt, also das ist Surrealismus.
Ah, das wollte ich auch noch sagen.
Weil wenn du im All bist, also gut, ob man das in der Dauer überleben würde, wie er es da gemacht hat, keine Ahnung, aber
mit dem Druck.
Wegen des Drucks, wenn dein Körper es irgendwie überlebt, dann ploppen sie aber zuerst deine Augen raus. Und ich glaube, ob das dann ganz durchhalten wurde am Ende, okay, weil er findet ja diesen Schalter für nicht ein bisschen zu leicht oder es wird nicht gezeigt, dass er, wie auch immer.
Mhm.
Aber es gibt so einen anderen, erinnert mich schlechten Horrorfilm, Event Horizon, und da wird das halt sehr doll thematisiert mit den Augen. Und das fand ich total lustig.
Das wollte ich auch mal positiv anmerken. Ich fand das total toll, dass auch wieder im Vergleich zu den Trailern, die ich davor gesehen hatte, irgendwelche Typen, irgendwelche Helden, die irgendwas machen, ja, das stört die ja immer nicht. Das ist ja mal kein Ding für die. Bitte?
Weltall.
Irgendwas zu machen. Bitte?
Weltall, um was zu machen.
Ach, irgendwas zu machen. Irgendwas in die Luft zu jagen, gegen wen zu kämpfen.
Ach so, dass er sich darauf vorbereitet hat.
Ja, und er, aber das wurde die ganze Zeit gezeigt. Also auch schon am Anfang so, nein, das ist kein kleines Ding. Nein, er hat wahrscheinlich 1000 Stunden irgendwie Ausbildung reingesteckt, irgendwie für jetzt irgendwie all. Aber nee, er atmet schwer, als er da irgendwie dieses Ding da, sein Puls geht höher, als es reparieren soll. Denn natürlich ist das irgendwie anspannend. Und das auch später. Also immer wieder zu sehen, wie er Schweiß auf der Stirn hat. Und dass eben nicht so eine komische Heldengeschichte erzählt wird, wo so ein Typ halt einfach irgendwie, so ein Mann halt, ja, einfach auch kein Problem mit irgendwas hat, sondern dass ein Mensch gezeigt wird, dem Schweiß auf der Stirn steht, der angespannt ist, der Angst hat.
Ja, aber dafür finde ich, erstens freaken die beide zu wenig aus, als sie darüber reden, was mit Hell los ist. Und zweitens, er freakt zu wenig aus, als sein Buddy durch Dings katapultiert wird. Weil da ist er noch ziemlich so wie bei dem Interview, als ob er gerade sein Frühstück isst. So guckt er nämlich, als er den Pott Dings um seinen toten Buddy zu retten.
Ja, also wirkt insgesamt wirken die beiden relativ gefühlskalt.
Ja, genau, also wie gesagt, später gebe ich dir recht, weil da ist er aber erst, als es so richtig 11 von 10 ist.
Aber das habe ich mir erklärt mit sozusagen, das ist denen halt auch so antrainiert, dass sie halt so professionell sein sollen. Und ich glaube, dass die mittlerweile auch ein bisschen depressiv sind da oben.
Aha, also wenn es der Plot braucht, ist es genau richtig und sonst ist es unterkühlt.
Nee, also für mich macht das schon Sinn. Also ich erkläre mir das so. Also die sind beide, die sind beide mittlerweile ein bisschen depressiv geworden da oben. Ich finde das ziemlich wahrscheinlich.
Ja, nein, ich finde deine Erklärung zu, dass es jeweils passt. Am Ende sind sie genau richtig eskaliert und da vorne sind sie aber gefühlskalt. Das finde ich.
Da bist du jetzt zu Front. Ich wollte das gerade nochmal, ich habe ja gerade angefangen zu erklären, du hast mich sofort wieder unterbrochen. Also ich kann mir das eben so erklären, dass die, oder man kann es auch abkürzen. Nee, ich würde sagen, der Stress, in dem er da am Ende ist, also oder wenn sie da das Ding austauschen, der ist einfach höher. Also klar, sie haben ein komisches Gefühl bei Hell, aber da ist ja noch nicht jetzt, also sie glauben ja noch, dass sie ihn da irgendwie ausstöpseln können.
Ja, ja, ich meine auch wirklich mehr als sein Buddy tot ist. Dass er da ein bisschen wenig freakt.
Aber das sieht er, glaube ich, erst, als er ihn reinholt.
Er ist ziemlich weit im All mit ohne Luft. Ich glaube, es ist ziemlich klar, dass er tot ist. Ziemlich schnell.
Okay.
Und er fährt ja ungefähr 5 Minuten zu ihm hin im Pod da. Also es ist klar, dass er...
Aber auch da wird halt... Ja, okay, das stimmt schon. Das widerspricht sich ein bisschen. Ja, das sehe ich ein.
So, dann... Da sind wir mit diesem Trip, dann sind wir bei dem Endding und dann das Baby. Wollen wir jetzt...
Ich finde, wir sollten über 2 Sachen reden. Das eine ist, was soll das Ganze?
Ja.
Und über Musik und Ton.
Okay, bei was soll das Ganze auch über den Monolithen reden?
Ja, genau.
Okay. Bei den Monolithen, ich habe erstmal nachgefragt, okay, also Monolith, okay, Monolith, so kann man es übersetzen, aber man weiß trotzdem nicht, was es bedeuten soll. Ich habe es nachgeguckt. Es ist ein Fundamentkörper mit geschlossenem Querschnitt. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Beschreibung.
Okay, schön.
Selbst wenn man sich das Bild nicht vorstellen kann, dann weiß man, aha.
Ich muss irgendwie das Einzige, wo ich halt Monolith kenne, ist, das ist ein T-Rex-Song, Monolith.
Ja, es ist halt, also es drückt aber schon so aus, es ist ein dichter Körper, der irgendwie ein bisschen profund daherkommt.
Mhm.
Ja. Ja, Lina, jetzt hier Referat, 10. Klasse, Bedeutung, was sagst du?
Keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Echt?
Ja, ich habe nicht so viele Ideen. Hm. Also ich habe dann natürlich auch drüber gesprochen, über den Film und mir ein paar mehr Interpretationen irgendwie angehört. Also ich selber habe es nicht so richtig geblickt. Also ich war mir zum Beispiel gar nicht sicher. Also ich habe überlegt, ob da irgendwie zwei Storys in dem Film drin vorkommen, nämlich einmal künstliche Intelligenz und außerirdisches Leben. Und dann wurde mir angetragen, so, nee, das gehört schon irgendwie zusammen. Und das glaube ich jetzt mittlerweile auch. Hm. Aber wie? Keine Ahnung.
Okay, lustig. Also ich dachte, oh, habe ich da Bock drauf? Aber dann dachte ich mir, ja, okay, schon.
Worauf?
Mir überhaupt Gedanken über die Bedeutung zu machen. Weil nee, als ich das nächste Mal geguckt habe, vor 10 Jahren oder so, als ich noch sehr jung war, da habe ich nach dem LSD-Trip gesagt, ja, okay, ist mir eh zu krank hier.
So. Okay.
Und ich finde, ich bin sehr überrascht, weil ich glaube, wenn ich jetzt hier so sitzen würde, so mit Stanley, so one-on-one, würde ich sagen, ja.
Hi, Stan.
Find ich gut, dass du auch meiner Meinung bist. So. Weil für mich bedeutet das, dieser Monolith, der kommt da zuerst bei den Affen. Und danach fangen die Affen an, diese Knochen als Werkzeug zu benutzen. Dann kommt der Monolith wieder und dann wollen sie den Ursprung suchen. Das ist jetzt nicht so der Bringer. Aber weil dieser Monolith ja auch kommt, bevor er dann diese Reise zu seiner Enddings da in dem Zimmer hat, erscheint. Und dann der Monolith auch da ist, als er auf seinem Sterbebett oder wie auch immer ist. Und dann halt der Cut kommt, wo dann dieses Baby da ist.
Ja.
Und ein Baby ist ja... Vor allem dieses Baby hat ja auch Augen offen.
Ich wollte gerade sagen, das ist aber auch für mich irgendwie, das sah eher aus wie ein Embryo. Also in dieser Blase.
Achso, sorry, Embryo. Mit Baby meine ich Embryo.
Mhm, mh.
Embryo. Das ist ja pures Potenzial.
Mhm, mh.
Und ich finde, dieser Film sagt hyper, um mit deinen Worten zu sprechen, hyper deutlich, dass das Streben nach Fortschritt, sprich Werkzeuge benutzen und so weiter und Exploring und so, dass das der innerste, tollste menschliche Drang ist und erstens Selbstzweck genug ist und zweitens uns zu künstlicher Intelligenz und im Prinzip auch zu diesen Alien/Gott/was-weiß-ich-Wesen macht, die mit diesen Monolithen uns so einen Köder hingehalten haben. Und außerdem, und jetzt kommt da die AI mit rein, selbst wenn wir zufällig mal eine AI machen, die uns abschlachten will, so what, geht ja weiter. Das finde ich. Und das Sterben als alter Mann da auf dem Bett ist vollkommen egal, weil es ist immer ein Kreislauf. Es ist nicht so, er wird wiedergeboren als Embryo, sondern er hat mit seiner Tätigkeit, mit seinem Exploring das gemacht, was wir machen. Und davon hat die Menschheit mehr. Und als Potenzial kommt das genauso wieder hin, weil irgendein Kind sagt, oh, wir sind dahin geflogen, geil, das will ich auch machen, da, da, da. So, zack.
Interessant.
Und damit ist dieses Alien-Sein so ein Vehikel. Weil es gibt ja auch diese ganz, also was durch verschiedene Filme tapert oder so, diese Dingens, dass wir Technologie nur haben, weil Aliens sie uns gegeben haben. Also,
okay. Das
ist mehr so ein aktives von außen Ding. So.
Ja.
Und das kann man hier gar nicht so lesen oder so. Das finde ich nicht. Also, das würde ich abstrahieren.
Also, warte mal gerade, was ist die These?
Die These ist, dass.
Also das ist aber keine wissenschaftliche These.
Nein. Aber von so crazy Leuten oder wie auch immer. Oder auch ein nettes Thema bei Akte X, und wo man sagen kann, weil dann und dann, deswegen haben wir nicht Elektrizität, aber irgendwie, deswegen haben wir Atomgeschichten oder so, auch atomgetriebene Sachen, weil Aliens uns diese Technologie geschenkt haben und wir dann davon zehren oder so. Und das ist...
Aber das finde ich total interessant, weil das Ding ja, das negiert ja komplett Geschichte. Also das, was war. Also dass Leute an diesem Punkt gekommen sind.
Ja.
Es gibt ja die wirklich, also es gibt ja verschiedene Thesen zu der Erde und der Menschheit und Fortschritt. Und es gibt ja diese Frage mit, also diese Überlegung zu außerirdisches Leben. Und da gibt es ja die Überlegung, wo sind wir gerade?
Mhm.
Also ne, warum sind wir noch nicht auf außerirdisches Leben getroffen? Oder warum hat uns das nicht kontaktiert? Und es gibt ja diese eine Frage, diese eine Überlegung, wenn anderswo Leute schon sind oder anderswo Leben ist, was irgendwie weiterentwickelt ist, also irgendwie, wo sind wir gerade? Sind wir vor denen? Sind wir nach denen? Kommen wir da noch hin?
Oder gleichzeitig.
Genau.
So weit weg. Ja, genau. Ja, oder dann die anderen würde sagen, siehst du? Nein, ist doch klar, wir wären doch schon drauf gestoßen, aber die sind da und wir sehen es nicht und sie wollen nicht, dass wir sie sehen. Weißt du, so von wegen, irgendwo sitzen welche und sagen, ah, wir geben denen jetzt mal Schrift. Hier, bumm. Sowas.
Okay.
Ja, so. Und ich finde, das muss man halt ganz klar mehr abstrahieren, irgendwie, dass dieser Monolith so einfach so dieses Streben ist.
Für dich geht es um Streben nach Fortschritt, okay.
Also ich finde, das sagt der Film, mit diesem Embryo am Ende, der bedeutlich.
Also ich finde das jetzt nicht komplett, ich kann das nicht komplett jetzt ablehnen, so deine Interpretation. so ganz richtig überzeugt mich auch nicht. Also, dass jetzt so ein Baby oder ein Embryo für so Fortschritt oder Streben nach mehr steht. Also, ich habe wieder sehr viel in dem Film über eben die Frage, was macht den Menschen zu Menschen, nachgedacht. Mhm. Und ich finde, dass uns an sehr vielen Stellen im Film die Grundbedürfnisse und die grundkörperlichen Tätigkeiten vermittelt werden. Essen, zur Toilette gehen, schlafen.
Stimmt, an den Cut muss ich gerade denken. Dieses ein bisschen random. 10 Steps sind ein bisschen viel für die Toilette, finde ich.
Bitte?
10 Steps sind ein bisschen viel für die Toilette.
Das finde ich, ist voll der Komödien. Auf einmal ist es so, ich musste voll lachen.
Ja.
Und also, es haben auch viele Leute gelacht im Kino, weil das ist doch irgendwie, auf einmal wird der Film, leistet sich halt mega den Joke.
Ja, ich weiß nicht, warum das noch kein Meme ist irgendwie, dass er auf was anderes guckt da irgendwie.
Ja, genau. Also irgendwie, weil vor allem, es ist ja auch so, also es ist ja auch, der Humor ist ja so aufgebaut, im Sinne von, ja, hier, das ist die Nicht-Schwerkraft-Toilette, bitte lesen sich die Steps durch. Und dann geht die Kamera so runter, sie zoomt raus und sie geht runter und merkt so, Alter, 10 Steps. Und jeder Step hat ja irgendwie...
Ja, 5 Sätze.
Ja, genau. Ist halt so eine kleine Copy. Und das fand ich schon ziemlich lustig. Und natürlich kann man sagen so, ja, das ist so ein Schenkelklopfer, so, scheiße, fliegt durchs Weltall. aber ich finde es sehr interessant, dass... Uns wird ja auch am Anfang bei den Affen halt auch gezeigt, das rohe Fleisch. Und du hast ja eben auch darauf hingewiesen, dass da auch in dem, als diese Mondmission da losfliegt, diese 6 Leute, dass da auch ein bisschen viel gelabert wird und das relativ lange dauert.
Mhm.
Aber ich glaube, das ist halt auch, es ist nun mal, das ist, so entsteht halt irgendwie Verbindung und Gemeinschaft, also gerade über Essen zum Beispiel. Und dass er ihnen dann sowas zu essen anbietet und dann so einen Kaffee, so, und dass man denkt so, 2001, also für die halt irgendwie übelst in der Zukunft und immer noch irgendwie bonden Leute über, sie bieten sich einen Kaffee an, aber dass das so eine Idee ist von so, ja, das machen Menschen so, sie teilen Essen und das ist ein Ding für sie.
Nee, das ist halt ein Engel, ja.
Und am Ende ist er ja auch, er ist alleine.
Ach so, ah,
Dave,
ja, genau, in dem Zimmer.
Er ist alleine und das ist auch irgendwie so das Ding, also irgendwie ein bisschen war da ja auch, für mich war total das irgendwie das Bild Altersheim und so Vereinsamung im Alter und dieses so alleine Essen, also irgendwie so ein alter Mensch, der alleine ist, das ist irgendwie so ein Inbegriff von irgendwie Traurigkeit. Das ist
der typische Altersheim-Fußboden, den kennt man auch. Wenn was runterfällt, kann man besser sehen, ist ja beleuchtet.
Boah, ich finde, dass man übrigens da bei der Ausstattung gesehen hat, aber da auch nur da, also gefühlt für mich, dass Stanley Kubrick auch Clockwork Orange gemacht hat. Ich finde, durch diese, in den Räumen habe ich das gesehen.
Ich dachte, dass du sagst, dass er Brite ist.
Nee.
Ja, okay, das Gefühl hatte ich bei diesen Plastik-Anfass-Dingern.
Ja, das hattest du eben schon mal gesagt.
Wegen genau. Das fand ich mich sehr daran, weil das der einzige Film ist von ihm, den ich noch geguckt habe.
Ja, bei mir auch.
Ja. Ja.
Ich würde jetzt gerne noch ein paar Worte zu Musik und Sound verlieren. Auch das, finde ich, muss man im Film wirklich ganz doll, da muss man den ganz doll für loben. Einfach wie mit Sound und Musik gearbeitet wird. Ich fand das total krass. Also auch mit Geräuschen und irgendwie diesem Atmen. Das wollte ich übrigens noch nachgucken, weil für mich das erste Mal sowas, wie so der Zuschauer mit diesem Atmen so in Bedrängnis gebracht wird, ist für mich in die Reifeprüfung in The Graduate passiert. Hast du die mal gesehen?
Habe ich gesehen, ja, wo ist das Atmen?
Ganz am Anfang, er kriegt einen Tauchanzug geschenkt
und
dann geht er aus der Tür und wir hören ihn atmen. Also es ist nicht so, er atmet immer schneller, aber wir hören die ganze Zeit atmen. Das ist auch unangenehm, auch stressig. Wir sind dann teilweise auch in dem Anzug drin und gucken nach draußen. Das ist da nicht der Fall. Aber das finde ich interessant und die sind beide von 68.
Ich finde das Atmen gerade zu meditativ. Was mich nochmal sagen, was mich wirklich abgefuckt hat, ist dieses dumme Affengelache.
Am Anfang, das finde ich total interessant. Das fand ich gar nicht so schlimm. Weil ich bin ja wirklich auch empfindlich, auch sehr lärmempfindlich. Das hat mich gar nicht so
schlimm. Ich habe mich gewundert, dass du es da rüber geschafft hast.
Überhaupt gar nicht. Schlimm für mich. also ich finde wirklich, wie mit Tönen gespielt wird, teilweise auch einfach mit, was war noch so los?
Herzstimme alleine.
Ja. Ja, dann einfach wirklich diese Filmmusik, so krass auch am Ende. Diese blöde Straußwalzer, der es alles so ein bisschen scary macht.
Also ich fand die Musik größtenteils wirklich hart ätzend und nervig. Also
echt?
Ich kann einfach mit klassischer Musik nicht. Also, dass es super mächtig ist, ne, wie man das synchronisiert aus Bild und Ton. Ne, klar, total super irgendwie. Ich fand sie, vielleicht fand ich ein oder zwei Segmente damit auch irgendwie okay. Ich glaube, dieses Andocken fand ich zu lang, aber vom Ton okay. Aber es war ja auch als der Affe das Gnu zerschlagen hat da. Ich glaube, das fand ich auch irgendwie eher nervig. So. Also,
aber das Ding ist doch, also zwei Sachen dazu. Eine Sache habe ich eben vergessen, schon mal zu sagen. Aber das Ding ist doch, das ist doch so ein, es gibt ja nicht die klassische Musik und was da genommen wird, ist ein total, also ich sage es nicht simpel, weil ne, ich könnte das jetzt nicht komponieren, aber das ist ja ein Walzer und das ist so was Unterhaltungsmäßiges und das ist ja eine ganz schöne Diskrepanz. Und ich habe, also interessanterweise, für mich ist auch sozusagen diese Art von Musik ein Zeugnis für eben, wie weit die Menschheit gekommen ist. Deswegen ist das für mich auch wichtig, dass es da zusammenkommt, also eben im Welt, also ne, Raumfahrt und ja, was ist?
Wie weit sich die Musik seitdem weiterentwickelt hat, meinst du?
Nee, überhaupt nicht, weil nein, das ist immer noch unerreicht. Das, aber das finde, ja, ja, da finde ich halt interessant, dass, also da hätte ich jetzt ja nicht wie Strauss genommen, sondern irgendwie Mozart, weil das ist was, das kann, also das kann man sich jetzt anhören davon, das ist unglaublich, das ist immer noch nicht erreicht. Und das ist ein paar hundert Jahre alt.
Weiß ich nicht. Ja, bla, weiß ich nicht.
Weiß ich nicht. Du kennst dich damit nicht so aus. Das ist für dich nicht so interessant.
Ja,
aber
genau. Deswegen gleitet das ziemlich ab, finde ich. Also, ja.
Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich, das ist dann, ja, das ist dann einfach Geschmack und das ist für dich nicht so ein Zugang und deswegen hat es dich eher genervt, aber.
Ja, ich hätte es nicer gefunden, wenn er einen Science-Fiction-Soundtrack selber kombiniert hätte, ein bisschen Synthie und so. Mega, mega nice.
Aber das wäre ein ganz anderer Film gewesen. Das ist, ich glaube, dem Film ist das
ein
viel
besserer.
Ich glaube, dem Film ist das zuträglicher, da nochmal einen Punkt für die Menschheit zu machen mit der Musik. Ich wette, wenn wir gleich aufhören, habe ich irgendwie was Zaunmäßiges komplett vergessen, was ich total wichtig fand. Egal, ja. Ja, und noch eine Sache von mir aus dem Abschluss, was ich am Ende noch sagen möchte, ist, dass ich echt denke, okay, krass, das verändert für mich echt gefühlt. Also ich würde sagen, es verändert für mich alles in Bezug auf Filme. Wenn ich diesen Film vor 10 Jahren gesehen hätte, dann hätte ich ganz viele Filme ganz anders gesehen.
Ich weise nochmal hin auf unsere Kulturkanon-Folge, wo das ein ganz tolles Beispiel für ist.
Ja.
Oder?
Ja, stimmt.
Und aber also ich muss, vielleicht können wir nochmal ganz kurz, also die, ja, vielleicht habe ich einfach das Hipster-Gen, das tut mir dann leid. Wenn so viele Leute ihn den Film so doll feiern und ich dann diese LSD-Szene sehe, die ja bei mir die Toleranz übersteigt, frage ich mich, Leute, ich glaube euch nicht, dem Gros, dem Mainstream, den Leuten, die sonst, keine Ahnung, nur sehr leicht verdauliche Sachen gucken können, ja, dass das irgendwie bei denen ankommt ist und die nicht nur sagen, oh, das ist einer der besten Filme aller Zeiten, ja genau, weil das bei Wikipedia halt steht.
Aber weißt du, was ich so interessant finde?
Also deswegen mag ich den Film nicht weniger, aber...
Ja, okay, das finde ich total irre, weil ich finde diese, gerade am Anfang dieser Flug da, das ist so leicht konsumierbar. Das sind doch einfach nur super schöne Farben und voll
super der schön, du meinst super hässlich, oder?
Nee, wirklich, ich meine das ist wirklich schön.
Hart abstoßend.
Okay, das finde ich total interessant, weil deswegen kann ich mir sofort vorstellen, dass Leute, die irgendwie gerne Sachen einfach konsumieren, dass denen genau das gefällt, weil das war jetzt nicht so schwer, finde ich, sich das anzugucken. Du bist einfach anders, glaube ich.
Ich bin anders.
Ja.
Nein, die anderen sind anders.
Ja,
nein,
je
also
nachdem,
mir fällt wenig ein. Was ich so abstoßend finde, wie diesen Farbflug da.
Kann das nicht irgendwie sein, dass du das vermischt mit Leuten, die du doof findest, die das gut finden?
Was? Nur weil Kevin diesen Farbflug gemacht hat? Nein, habe ich nicht. Nein,
ich meine, dass du irgendwie an Leute denkst, die du kennst, die so doof findest und die finden das gut und denkst dir so, ja, ich finde euch blöd und das finde ich auch.
Nee, persönlich kenne ich da keinen. Nee.
Okay, gut. Sehr interessant.
Ja. Es ist die Unifying Theory auf hier, große Klassiker, weil genau das gleiche wie bei Der Weiße Hai steht bei 2001 bei Wikipedia, nämlich dass es ist einer der besten Filme aller Zeiten, Punkt. So, und
ja, aber das kann man ja wohl, das ist ja bei Der Weiße Hai, also ich meine, wir sprechen hier, ist dreimal
so gut wie, mindestens, oder 10-mal, wie Der Weiße Hai, aber also, dann kann ich nicht sehen, warum einige Filme heute, die genau halb so schwere Kost sind wie 2001, irgendwie abstinken, weil die Leute sagen, es ist zu anspruchsvoll und irgendein Dulli-Kram mega erfolgreich ist, wenn so viele Leute sagen, ja, 2001 ist auf jeden Fall einer der besten Filme aller Zeiten.
Das stimmt auch was nicht, aber ich meine, viele Leute, also das Durchschnittspublikum findet jetzt nicht 2001 gut, hat den noch gar nicht gesehen.
Ja, langsam habe ich den Eindruck, jetzt hier 50-jähriges Jubiläum, da kommen aber einige aus dem Woodwork, die sagen, ja, schon immer, ganz toll, fand ich schon immer gut.
Okay.
Gut, aber das ist, wie gesagt, das ist jetzt das Hipster-Segment von wegen, Moment mal, was ist hier mit der Wahrnehmung los und so.
Nochmal einmal kurz zu Länge, du hast es ja eben kritisiert, also ich suche nach Möglichkeiten, den Film zu kürzen. Das hat mich total schockiert, weil, wie gesagt, also ich finde, man guckt sich den Film ein und alles ist total folgerichtig, da ist nichts irgendwie zu viel und irgendwie so, ja, der Film ist zu lang, das kann man doch nicht irgendwie sagen. Also ich sag doch auch nicht irgendwie, ja, Bohemian Rhapsody, guter Song, aber ich fand ihn ein bisschen lang.
Nee,
hätte man den mal ein paar Minuten einkürzen
Es geht
kann?
Alles im Hinblick auf den LSD-Flug am Ende und vorher halt, finde ich, auch ein bisschen, weil irgendwann Sachen im Detail zeigen und sich Zeit nehmen, klar, aber vielleicht nicht bei jeder Szene, vielleicht ein bisschen, also jede Sekunde, die der Film läuft, muss er sich irgendwie verdienen und das finde ich auch, dass es ein langer Film ist, natürlich.
Ich glaube, der Film greift sich selber wirklich als Kunstwerk.
Ja, ach was, klar, ein Kunstwerk, das zu lang ist. Genau wie unsere Folge.
Unsere Folge ist schon sehr lang, richtig.
Ja.
Deswegen.
Aber sagen wir nicht die doppelte Filmlänge übersteigen, das sei alles im Lot.
Ja.
Hast du diesen komischen schwarzen Stein hier mitgebracht, der jetzt hier vor meinem Zimmer steht?
Unheimlich. Piep! Okay, wir beenden diese Folge jetzt.
Mal, mein Tisch ist ein bisschen so, nur in weiß.
Ja, komm.
Es ist auch ein Fundamentkörper mit geschlossenem Querschnitt.
Nee, ist er nicht, er hat doch Beine.
Ja, aber er liegt da drauf.
Nein, der ist da reingeschraubt. Ja, also absolute Empfehlung. Ich finde, jeder sollte diesen Film gucken und jede.
Vor 10 Jahren.
Nein, jetzt.
Ja.
Okay. Viel Spaß da draußen. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Die Sonne über Altona ist eine Produktion von Alina Doth und Tim Schof. Aus Hamburg-Altona, hörbar weltweit. Es redeten Alina und Tim. Alina macht die Musik, Tim Ton und Schnitt.
Oh Gott, wie lange haben wir auf...